sitze hier und ich zerberste gleich. Ich bin voller Emotionen, ich bin voller Informationen, ich bin redebedürftig. Bist du auch redebedürftig?
Ich bin komplett leer. Ich bin das Gefäß, in das du deine ganze Energie reinschütten kannst. Nein, ich habe auch gerade gedacht, wir hatten ja kurz eine Vorbesprechung, aber alles, was ich anteasern wollte oder dich fragen wollte, habe ich gedacht, das können wir jetzt auch machen im Podcast.
Ansonsten hörst du mir einfach zu heute und also ich rede jetzt einfach so. Genau. Nein, ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll.
Ich bremse dich dann.
Aber mit was würdest du denn anfangen? Ich weiß schon, mit wo ich anfange. Ich werde dich am Anfang natürlich wieder ein bisschen überführen, nämlich überführen der Wissenslosigkeit.
Na super.
Weil heute ist nämlich wieder mal ein besonderer Tag. Einer dieser Tage, würde jetzt Olli Schulz sagen.
Ich weiß nicht mal, welches Datum heute
ist. Ja, genau, das ist gut, dass du sagst. Wir sagen erstmal herzlich willkommen nach draußen. Gell? Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Tour of Assis.
Liebe Assis, genau, auch eine sehr schöne Begrüßung für unsere Zuhörer. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute den 23. November.
Und da unten steht's, ja.
Und wir hatten...
Oh, doch, morgen in einem Monat ist Weihnachten.
Ja, das stimmt auch wiederum.
Das ist bestimmt das, was du...
Nein, das will ich nicht, weil ich sagen will. Weil vorgestern, vor 4 Jahren... Mhm. haben wir uns den ersten Podcast aufgenommen.
Wirklich?
Am 21. November 2020 haben wir die Pilotfolge. 4 Jahre lang machen wir jetzt den Podcast.
Ah, okay. Und hast du mir nicht geschrieben.
Ich hab's vergessen. Aber ich wusste, dass wir heute quatschen. Deshalb, was soll ich denn da schreiben?
Ich dachte, da erscheint mindestens ein Artikel in der TA oder so.
Ja, der kommt ja noch. Nein, wirklich Wahnsinn. 4 Jahre, oder?
Weißt du, was ich gerne, weil du mich ja gleich der Wissenslosigkeit überführen wirst, des Unwissens übrigens, kann ich ja mal ankreiden, dass ich immer, wenn ich bei dir bin, sehe ich dieses furchtbare Bild, was wir damals aufgenommen haben, noch in meiner alten Wohnung, wo ich mit ungewaschenen, so halb zusammengehaltenen Haaren wie beim Sekt anstoßen und du das einfach mal an die Zeitung weitergibst als unser offizielles Jahr. Das ist unser Podcast-Foto.
Ja, ein Riesenaufruhr.
Finde ich unverschämt.
Ein Riesenaufruhr in der Presse wegen deiner Frisur vor allen Dingen. Es ging gar nicht um den Podcast selber, es ging um deine Frisur und das war natürlich... Ja, aber irgendwie finde ich es auch irgendwie cool, dass wir das jetzt schon 4 Jahre machen.
Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so lange ist.
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Folge es heute ist, weiß ich auch nicht, aber ist auch egal, auf jeden Fall.
Ja. Was mich immer wieder überrascht oder es klingt, ich will auch nicht überbescheiden wirken oder so, aber wenn du mir sagst, wir reden heute mit und der kennt unseren Podcast auch, der hört den auch regelmäßig, dann denke ich mir immer so, das sagt er nur so, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe das neulich schon, ich weiß gar nicht, mit Kai, glaube ich, beredet. Ich war zu einer 3-tägigen Tagung bei Blankenburg mit den ganzen Fachberatern Sport aus ganz Thüringen. Und da sind natürlich viele auch, die ich zwar kenne, aber nicht näher kenne eigentlich so. Und wir sitzen so beim Mittagessen und ich erzähle und so weiter und sagte, ja klar, das habe ich in deinem Podcast gehört. Und ich sage, was, du hörst meinen Podcast und so weiter. Und das geht mir immer wieder so, dass Leute, die ich gar nicht am Schirm haben, sagen, na klar, ich deinen Podcast und so weiter. Also sensationell. Und selbst unser Gast, den wir heute haben, Lars Sänger, hat gesagt, Hardy, ich kenne euren Podcast und ich weiß auch, was du so machst.
Ich muss sagen, das macht mich immer ein bisschen befangen, weil du kennst mich ja, du redest ja einfach auch manchmal ins Blaue so und erzählst frei von der Leber weg und ich denke dann, oh Gottes Willen, was habe ich alles gesagt, was mich unwissend hat erscheinen lassen, wo war ich uninformiert, weil Lars Sänger ist ja quasi mein Kollege.
Genau, so wie Herr Quasebart quasi dein Kollege ist, genau. Ja, und wenn ich jetzt hier so einen imaginären Flipchart hätte, dann würde noch draufstehen, dass wir natürlich heute, erstmal werden wir heute mit Lars Sänger reden. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Gast werden, weil ich kenne ihn ein kleines bisschen. Ich beobachte ihn natürlich auch medial. Er ist ja auch sehr präsent
gerade. Ich glaube, du musst kurz für alle, die ihn nicht kennen, mal einordnen, wer er eigentlich ist.
Ja, Lars Sänger hat angefangen, ich glaube, er hat Politikwissenschaft studiert, ist Journalist, war mal Stadionsprecher bei Rot-Weiß. Da gibt es auch eine gute Story, die werden wir bestimmt nachher mal bereden können. Und ist jetzt quasi Moderator im Thüringen-Journal, aufgrund der Tatsache, dass Steffen Quasebart ausgeschieden hat, aber immer schon viele Berichte für den MDR gemacht und ist eigentlich national, ich will nicht sagen zu Berühmtheit gekommen, aber doch zu großer Anerkennung gekommen durch seine Sommerinterviews mit den Fraktionsvorsitzenden und vor allen Dingen durch seine 2 Sommerinterviews mit Björn Höcke. Und da musst du echt sagen, ich habe das mal geschickt, du hast natürlich nicht geguckt, vermutlich
natürlich
mal.
Natürlich habe ich es
geguckt. Hast du es geguckt?
Natürlich
okay. Sag mal ganz kurz was dazu.
Wie? Naja, also ich fand es furchtbar und ihn aber ganz stark. Ja. Also darüber würde ich auch gerne, also schauen, wie weit wir kommen, würde ich gerne mit ihm reden, wie er das wahrnimmt. Vor allen Dingen, er muss ja auch den Björn Höcke vorher, so bevor die Kameras an sind und so, wird er ihn ja vielleicht auch mal getroffen haben. Und auch danach, das finde ich extrem spannend. Und wie er sich darauf vorbereitet, wie er dann in der Situation damit umgeht, finde ich alles interessant. Ich konnte es aber tatsächlich dann nicht mehr anschauen, ohne jemanden, der das kommentiert. Ich habe dann ein Video gefunden, wo jemand das immer einordnet und dazu noch was sagt. Das war sehr gut.
Also ich versuche ja immer, mich zu vergleichen. Das soll nicht überheblich klingen, aber wie hätte ich das gemacht? Und ich hätte es nicht ansatzweise so machen können wie er. Also das fand ich schon echt bemerkenswert. Aber das ist ja auch der Unterschied. Ja, wir wollen natürlich auch in meine Talkshow reden, würde ich gerne machen. Bei mir kommen ja Gäste, die ich grundsätzlich mag. Und wir wollen ja Unterhaltung machen, wollen ja einen schönen Abend haben. Den hatten wir jetzt auch gehabt bei der letzten Talkshow. Aber das ist natürlich so ein Sommerinterview. Da will er natürlich auch gewisse Fakten, er will natürlich auch diesen Menschen auch darstellen mit seinen politischen Zielen und so weiter. Und das ist schon journalistisch, glaube ich, eine große Aufgabe. Und das möchte ich nicht machen.
Es ist ja auch, also er ist ja nicht der Einzige, der so solche Interviews führt und der AfD Personen interviewen muss, AfD-PolitikerInnen interviewen muss. Und die stehen ja immer in der Kritik. Also das ist ja Wahnsinn, wenn du dir dann die Kommentare... Bei dem Sommerinterview ist tatsächlich sind die Kommentare ausgeschaltet. Da würde ich ihn auch gerne dazu fragen, ob das bewusst schon vorher gemacht wurde. Aber ich hatte mir mal ein Interview mit Alice Weidel und einer Reporterin angeschaut. Und da war die Kommentarspalte war nur gegen die Reporterin. Voller Hass, voller Bewunderung für Frau Weidel. Und also das macht natürlich auch was mit dir. Und wenn dir dann, also ich meine, du holst die Leute schon dahin, du lässt die auch reden in einem gewissen Maße, versuchst natürlich auch Sachen dann mal richtig zu stellen, wenn die ihren Quatsch da von sich geben. Und dann wird dir aber nachträglich vorgeworfen, ja, das ist halt keine, ne, das sind ja die Öffentlich-Rechtlichen, keine Meinungsfreiheit, da wird nur, es sind ja alle nur linksgrün und...
Das ist ja das viel diskutierte Thema der Presse- und Medienfreiheit und so weiter. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, ich komme ja quasi aus Nürnberg und ich muss sagen,
Hier vom Konzert angereist.
Ich bin voller Emotionen und ich muss ehrlich sagen, wir waren gestern, für alle da draußen, wir waren beim Max-Mutzke-Konzert, das habe ich meiner Freundin geschenkt, glaube ich, vorher zu Weihnachten, in einer kleinen Bude, muss man sagen, in Nürnberg, also den Charme der 80er DDR-Jahre, würde ich mal sagen, waren vielleicht knapp 1000 Zuschauer, aber das war ein Konzert, wo wirklich, also wie soll ich das jetzt sagen, also erstens mal, meine Freundin hat mehrfach geweint, wir haben beide tierisch gelacht, ich hatte mehrfach ein Kloß im Hals, weil dieser Mensch erstmal für mich ein genialer Musiker ist, also ich sage mal so, der hat eine Stimme von Gott gegeben, sage ich mal, also wenn der Guten Morgen sagt, der könnte Guten Morgen singen und es wird eine Oper, also wirklich, es wird eine Oper, die jeder sich anhören würde und das ist natürlich Wahnsinn, er weiß dieses Instrument natürlich genial zu nutzen und dazu hat er etwas getan, worauf ich nicht vorbereitet war. Er hat absolut emotional die Hosen runtergelassen. Also nur mal als Beispiel, Max Mutzke ist Vater von mittlerweile 5 Kindern. Das 5. Kind ist Caroline Kebikus, die Mutter. Mm. 4 Kinder hat er mit seiner Ex-Frau, in die er unglaublich verliebt war, von der er heute auch noch sehr hochachtungsvoll, sehr harmonisch redet. Die haben beide 4 Kinder, es gibt ein Lied Schwarz auf Weiß, weil es eine dunkelhäutige Frau und so weiter, die Kinder sind auch wahrscheinlich dunkelhäutig, aber er erzählt das auch, wie er, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, wahrscheinlich nach 15 Jahren, keine Ahnung, das Haus verlässt und es gibt ein Lied dazu, hat er gemacht, der Regen sagt Applaus oder der Regen ist Applaus und er geht aus dem Haus und er hinterlässt seine Frau und seine 4 Kinder und geht. Er sagt, es ist jetzt einfach, ich glaube, der liebt mit allem, was er hat, aber ich glaube, auch die Trennung wird mit allem, was er hat. Das hat er auch nur angedeutet. Das war mit Sicherheit auch ganz, ganz fürchterlich und ganz schlimm. Und er geht aus seinem Haus raus, in den Regen raus und klingelt dann bei einem Freund und sagt, kann ich mal bei dir reinkommen? Ja, ja, klar. Hast du was zu trinken? Ja, hast du viel zu trinken? Ja. Und ich mache es mal kurz und bleibt 1,5 Jahre bei diesem Freund.
Okay.
So. Und das erzählt er auch so und ich werde mal in diesem Podcast etwas tun, das machen wir aber Richtung Ende, das will ich eigentlich dir und vielen Eltern einfach auch mal vorspielen, er redet viel von Liebe und so weiter, aber er sagt dann auch, es gibt eine Liebe, die sich von allen anderen Lieben, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber unterscheiden, das ist die Liebe zu den Kindern, zu den eigenen Kindern. Und das Lied heißt Bedingungslos. Hm. Und das würde ich dir am Ende gerne mal vorspielen. Ich kriege jetzt schon ein Kloß im Hals, wenn ich es jetzt dir sage. Aber ich glaube auch alle...
Ich kriege jetzt schon ein Kloß im Hals, wenn ich an die GEMA-Rechte denke für den Song.
Aber alle da draußen, ist mir scheißegal, alle da draußen, die Eltern sind, werden das, glaube ich, verstehen können. Und es ist so, so schön verpackt und inhaltlich so gut gesagt und so emotional gesungen. Wirklich absolut toll. Und der hat so viele Sachen erzählt. Unter anderem auch, ich glaube, Die Welt ist bunt, war sein Song, wo er sagt, ey, wir stehen hier für alle, guckt hier auf die Bühne und wir sind alles eine Welt und so weiter. Also steht für Dinge. Dann mitten im Konzert, sagt er, ich möchte jetzt jemand begrüßen, der kurz zu euch reden will, und holt einen EU-Abgeordneten, glaube ich, nach oben, der sich für die Kinderrechte einsetzt.
Ah, es war nämlich Tag der Kinderrechte
tatsächlich. Und der, naja, das macht er aber fast bei jedem Konzert. Mhm. Und dieser ältere Herr sagt dann, es ist eigentlich unglaublich, dass hier ein humorvolles Konzert unterbrochen wird, damit ich was sagen kann. Er sagt dann, am Tag werden 24 Kinder in Deutschland blitzeblau geschlagen. Wie viele Kinder in der Woche sterben durch Gewalt? Und ruft dazu auf, zu spenden. Wir haben am Ende auch was gespendet, klar. Und auch das ist Max Mutzke und gibt diesem Mann die Gelegenheit, da oben zu stehen und das zu sagen. Und sagt einfach, Leute, schaut nicht weg. Wenn ihr irgendwo seht, dass Kinder Gewalt angehen, bitte schaut nicht weg. Ruft uns an. Wir haben eine Telefonnummer. Wir kümmern uns sofort darum. Ja, wir kümmern uns.
Und das ist ein schönes Thema, wo ich jetzt mal einhake in deinen Begeisterungssturm, weil ich das finde ich wirklich, also das finde ich bemerkenswert. Das habe ich so jetzt auch noch nicht auf einem Konzert erlebt. Aber am Mittwoch war tatsächlich Tag der Kinderrechte. Das ist bei uns beim Kika ein bisschen größeres Thema, weil natürlich auch Kindersender und so, ne? Und in dem Zusammenhang habe ich mir ein Logo extra, Logo kennst du bestimmt, der Nachrichtenkanal für Kinder, habe ich mir angeschaut und der hat gespielt in Bolivien, genau. Und da hieß, wenn Kinder arbeiten. Mhm. Und der Reporter hat einen 14-jährigen Jungen dabei begleitet, wie der in eine Mine geht. Er meinte, er ist schon seit 2 Jahren, arbeitet er mit seinem Vater in dieser Mine, jeden Tag 4 Stunden. Damit ist er noch gut dran, er kann teilweise noch zur Schule gehen. Es gibt aber auch Kinder, die 8 Stunden dort arbeiten. Und es ist quasi, also der Reporter ist dann auch in diese Mine mit reingegangen und hat gemeint, da kann er nicht bleiben. Das ist stickig, das ist eng, das ist dunkel, hier sind Giftstoffe in der Luft, das merkt er sofort. Die tragen keinen Atemschutz, die tragen zwar einen Helm, aber ansonsten ist es ultra gefährlich, es ist Schwerstarbeit. Und ja, dieser Junge erzählt das halt so, also auch super sympathisch. Aber ich habe mir auch gedacht, ey, da habe ich auch Hochachtung vor diesem Reporter, weil ich weiß nicht, ob ich den Jungen nicht eingepackt hätte und mitgenommen hätte. Ja. Und dann hat er auch eine große Zahl genannt, so und so viele Kinder auf der Welt arbeiten quasi, müssen arbeiten, um ihre Familien eben mit zu unterstützen. Was aber natürlich auch ein Teufelskreis ist, weil wenn die arbeiten, haben sie keine Bildung, sind wahrscheinlich später auch arm, deren Kinder müssen auch arbeiten. Aber eigentlich ist es ein Kinderrecht, dass du nicht arbeiten musst als Kind und zur Schule gehen kannst. Ja, da habe ich auch wieder gedacht, also komplett konnte ich den Beitrag auch nicht schauen, das war schon...
Immer mal den Blick heben, ja, jedenfalls, also unter anderem, man hat wirklich auch viele Sachen auch so erzählt und das ist wirklich aus seinem Leben, er ist glaube ich jetzt 43 und so weiter und er sagt auch, wir haben jetzt eine Patchwork-Familie, ja, ich habe jetzt 2 Schwiegereltern und so weiter und das, aber es funktioniert auch alles, das nimmt man ihm auch wirklich ab. Und witzigerweise, und wir haben ihn am Ende noch getroffen, also er hat es wirklich gesagt, passt auf Leute, ich stehe nachher draußen, ich signiere mein Kinderbuch, er hat ein Kinderbuch geschrieben.
Wie sensationell.
Sage ich dir noch, ich habe es auch fotografiert von der einen, weil am Ende waren die Bücher alle ausverkauft, hat auch seine Schallplatte und seine CD auch mitverkauft und stand da und hat mit allen Leuten einen kurzen Smalltalk gemacht. Ja. Und meine Freundin hat gesagt, Hardy, also ich bin sonst auch nicht so, ich habe das noch nie gemacht, dass ich mir am Ende hingestellt habe, egal wie sympathisch mir der Künstler war und sowas, aber wir haben dann noch was getrunken und haben gewartet, bis die Schlange zu Ende war und da haben wir uns dann hingestellt und haben mit ihm gequatscht. Ja, und da habe ich ihm auch gesagt, ich habe auch gedacht, sieht sich den jetzt, aber alle haben geduzt vor uns auch. Ich sage hier, du hast uns wirklich vollkommen abgeholt hier. Und übrigens, weißt du eigentlich, was Barbara Schöneberger von dir hält? Und weil er kennt sie ja auch, hat sie übrigens in Erfurt kennengelernt, Barbara Schöneberger, da haben die mal moderiert hier und sie hat moderiert, er hat gesungen für eine große Versicherung, glaube ich, damals. Und es gab gestern die neue Folge Baywatch Berlin mit Klaas Lauwe Umhaaf und den anderen beiden. Und die haben 4-jähriges Jubiläum, wie wir auch. Jetzt fällt es mir ein. So, Lars Sänger ist heute unsere Barbara Schöneberger sozusagen. Jetzt, genau. Und auf jeden Fall machen die einmal im Jahr, holen die einen Gast. Und das war, letztes Mal war es Günter Jauch, diesmal ist es Barbara Schöneberger. Und die sagt dann unter anderem, wenn sie ganz frei und unabhängig wäre, würde sie sofort zu Max Mutzke ziehen. Weil der...
was Max davon halten würde.
Und das haben wir ihm gesagt. Haben gesagt, hast du eigentlich schon mal gehört, was Barbara Schöneberger über dich gesagt hat? Und gesagt, ach ja, okay, na, das freut mich aber und so weiter. Bin ich schön und so weiter. Ja, und also das war, wir haben dann auch noch ein Foto gemacht, ich habe es aber in den Schatz gestellt, mache ich sonst nicht, aber das war, der Typ ist mir echt sympathisch und ich habe ja nächstes Jahr habe ich einen runden Geburtstag, den ich ja nicht aussprechen will, die Zahl, weil ich das überhaupt nicht akzeptieren möchte und ich habe gesagt, ich will auch nicht feiern, diesen Geburtstag. Und da habe ich gesagt, ich feiere diesen Geburtstag nur, wenn Max Mutzke bei meinem Geburtstag singt, dann werde ich diesen Geburtstag feiern, aber ansonsten...
Ah, hast du gleich einen Kontakt geknüpft.
Aber das ist so einer, wo ich sage, ich glaube, mit dem könntest du dich schnell befreunden, ich glaube, wir ticken auch auf der gleichen Linie. Also es war ein sensationelles Konzert und wenn dann so Ach, wenn du dann auch noch mit deiner Freundin, mit deiner Liebsten da so bist und das auch gemeinsam so empfindest. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als, und das ist so, was uns beide auch so Musik verbindet uns von Anfang an und wir haben die gleichen Gefühle bei der Musik. Und ich habe gesehen, er singt dann dieses Lied auch, wie er sich aus seinem alten Leben verabschiedet. Mhm. Und meine Freundin hat sich ja auch von ihrem Mann getrennt und so weiter. Und ich habe schon gesagt, gell, der hat dein Lied geschrieben, ja, und so weiter. Und hat sie gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist wie man diese Emotion, die ja viele Menschen erlebt haben, ich habe das ja auch erlebt, vielleicht ein bisschen anders und sowas, aber dann in ein Lied packen kann, also nur, wie gesagt, kann ich gerne mal empfehlen, ich glaube, der Regen ist Applaus, heißt das, unglaublich. Und wenn du dann da stehst mit deiner Freundin und Arm in Arm, und das war so ein schöner Abend, so ein harmonischer Abend, wir hatten ein schönes Hotel, haben mit früh noch gefrühstückt und sind wieder zurückgefahren, also ja, Max Mutzke, mein Tipp, also sensationell.
Ich finde es total schön, du bist ja oft auch so dabei, dass du so begeistert bist, auch von Konzerten. Ich meine, man wird ja regelmäßig auch dann bombardiert. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das erste Mal ist, dass du was davon in deinen Status stellst, sodass man dann auch regelmäßig Videos bekommt, die das Datenvolumen wirklich
sprengen. Dass die Menschen Anteil nehmen an meiner Freude.
Ich finde das total schön, dass du das auch so teilen möchtest und dass du dich vor allen Dingen auch so begeisterst für die Sachen. Und ich kann das insofern auch verstehen. Also Musik ist für mich auch immer ein ganz, ganz emotionales Thema. Ich hatte jetzt die Woche war ganz schön anstrengend bei mir und dann hatte ich Therapie. Und in der Therapie war es eigentlich auch alles gut. Und dann habe ich aber in der Straßenbahn einen Song gehört. Das ist ein Disney-Song, wo es darum geht, wie viel Druck die Person hat und dass sie alles immer tragen muss und so. Und dann bin ich auch wirklich, also mich haben Leute auch ein bisschen also ich glaube, ich hatte meinen Handschuh verloren, jemand hat mich angesprochen oder so. Und ich hatte das Gesicht Tränen überströmt. Ich konnte es gar nicht. Also ich hätte es nicht anders halten können. Das war dann auch faszinierend, was Musik manchmal lösen kann in dir. Ne? Und genau dafür ist ja Kunst insgesamt auch da. Und ein Konzert kann ich dir noch erzählen. Ich habe nämlich auch eins besucht. Ich bin ja dadurch, dass
du
ich...
Du hast ein Konzert besucht.
Ich habe ein Konzert besucht, ja. Und es war wirklich so, dass ich bin mit Freunden zusammen ins Theater Erfurt gegangen. Dort haben wir ein Sinfoniekonzert besucht. Das ist jetzt ein bisschen anderes als Max Muske. Und da hat das Sinfonieorchester von Erfurt hat verschiedene Opern interpretiert oder so Opernzusammenfassungen gemacht. Phantom der Oper, My Fair Lady und sowas. Und Nessun Dorma gesungen. Und ich bin von vorne, also hätte ich gar nicht gedacht, ich habe damals einfach gesagt, ich sag zu, damit ich mal wieder rauskomme, damit ich auch mal wieder unter Leute komme, damit ich auch mal wieder auf ein Konzert gehe, weil mache ich ja ehrlicherweise jetzt nicht mehr so oft, mein Mann auch nicht, ist halt dann irgendwann so, wenn du kleine Kinder hast, aber das war total gut und man hat, also meine Freundin hat auch gemeint, man merkt, dass du dich richtig freust, dass du mal raus bist, weil ich so bei jedem Stück richtig gewackelt habe im Sitz und mir, das kenne ich auch.
Aber ihr seid doch hier in Erfurt und du hast doch deine Mutter und du hast deinen Bruder
ja,
und so weiter.
Ja, natürlich, aber du weißt doch,
Konzert gehen, also.
Das ist auf jeden Fall richtig und ich meine, da haben wir auch das Privileg, dass unser Kind ja eigentlich sehr schnell da auch funktioniert und dass man es auch alleine lassen kann. Aber am Ende des Tages, wenn du, wie gesagt, auch arbeitest und viel zu tun hast und bla, dann bist du natürlich auch oftmals, ich glaube, die ZuhörerInnen können da draußen auch relaten, dass du dann manchmal auch einfach deine Ruhe haben willst, auf der Couch sitzt.
Es muss dir auch Spaß machen, es muss dir auch eine Freude sein.
Aber ich mache das jetzt öfter. Ich glaube, wenn mich das nächste Mal mein Kumpel auch fragt hier, der hat damals im März hat der gefragt, ob ich im November auf dieses Konzert möchte. Und hin und wieder mal so ein Termin ist nicht verkehrt, um dann mal zu sagen, mal wieder rauszukommen. Und mich hat das wirklich auch so bewegt. Und ich meine, das war klassische Musik, da waren Fagott und Posaune und Oboe, genau. Das sind Instrumente, die ich nicht benennen konnte, waren da. Aber es war richtig, richtig schön.
Also aber ich glaube, lange nachgewirkt. Auch du und dein Bruder, ihr seid ja auch mit Musik groß geworden, aufgewachsen. Ich kann mich ganz gut erinnern, weil ich weiß, ob du das noch weißt. Ich weiß gar nicht, wie alt du da warst. Da waren wir an der Ostsee. Und ich glaube, deine Mutter und dein Bruder sind nicht mitgekommen. Wir beide sind zum Keimzeitkonzert gegangen.
Ja, ja, ja. Oh,
und das war für mich auch so, dass in meiner Erinnerung ist das noch so, dass wir das beide, ich glaube, deine Mutter hat es nicht so cool gefunden und so weiter, aber wir beide haben diese Musik geliebt von Keimzeit. Und das war auch so ein kleines Konzert an Wasser. Gell? Und ich fand das total schön. Und ich fand vor allen Dingen total schön, mit meiner Tochter das Gleiche zu empfinden. Das war das, was ich jetzt auch mit meiner Freundin so sagen wollte. Das ist natürlich total schön, wenn man mit den Menschen, die man wirklich liebt, dann auch sowas gemeinsam genießen kann.
Ja, weil es, wie du gesagt hast, das verbindet. Und ich habe leider gleich noch eine schlechte Nachricht für dich, weil es geht ja auf Weihnachten zu. Wir gucken auch nach Geschenken für unter anderem auch dich. Und nächstes Jahr wird es kein Spiegelzelt in Weimar geben.
Ja, das weiß ich schon.
Hast du schon gehört?
Die können sich nicht mehr, die sind nicht ausgelastet gewesen, glaube ich, nur 70% oder sowas.
Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, also wir waren, an uns hat es nicht gelegen. Nee. Ja, wir waren sehr häufig dort. Ich fand das auch eine ganz coole Location.
Ja,
auch super,
also
super schön
ist ein
gepasst.
Verlust. Ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann,
ja. Und jetzt müssen wir von Musik langsam den Bogen machen zu dem, was natürlich hier in der Welt passiert, was in Deutschland passiert, was in Thüringen passiert. Das ist ja auch seit dem letzten Podcast, wenn du überlegst, ja, also Trump ist wieder Präsident, die Ampel ist geplatzt. Gestern war die große Pressekonferenz der Brombeer-Koalition. Deshalb war ja auch Lars Sänger gestern stimmt, für uns ja. nicht zu haben, weil er auch für die Tagesschau und für die MDR Berichte gemacht hat und so weiter.
Mal schauen, was er darüber erzählt.
Es passiert ja unglaublich viel. Aber eines, auch witziger Aspekt, und zwar... bei der Talkshow war ja Mario Vogt da, unser wahrscheinlicher Ministerpräsident. Und wir haben in der Talkshow geredet, unter anderem über die tägliche Sportstunde, weil ich gesagt habe, die tägliche Sportstunde ist das Allerheilmittel.
Viele Schüler und Schülerinnen werden sich bedanken bei dir.
So, ja, aber es ist wirklich so. Es ist ja so, ich habe das ja auch in der Talkshow auch erzählt, es gibt ja eine Untersuchung, bei der ich auch mit Peripher beteiligt war, dass man eine zweite Klasse genommen hat, die hat normalerweise 2 Stunden Sport und die andere Klasse hat 5 Stunden Sport gehabt. Mhm, und die Lehrer haben nach einem halben Jahr schon gesagt, nicht die Sportlehrer, die anderen Lehrer haben gesagt, in dieser Klasse zu unterrichten ist angenehmer als in der anderen Klasse, weil die Kinder sind konzentrationsfähig, sind aufmerksam, sind teamfähiger.
Ja.
Auf jeden Fall hat sich auch nach einem halben Jahr, haben die Zensuren sich auch in den Fächern Deutsch, Mathe, Heimat, Sachkunde schon ein bisschen verbessert. Nach einem Jahr signifikant verbessert in der Sportklasse im Vergleich zu der anderen Klasse.
Wo wurde das gemacht, dieser Test?
In Gotha, in zwei Grundschulen in Gotha wurde das gemacht. Von der Uni Chemnitz damals, glaube ich, auch wissenschaftlich begleitet. Also Wahnsinn. Und Mario Vogt hat diesen Gedanken in der Talkshow sofort gefallen und aufgenommen und hat dann zwischendurch gesagt, läuft hier eigentlich eine Kamera? Und er hat gesagt, ja, Fuchs, hier läuft eine Kamera. Und hat gesagt, Herr Krause, wir ziehen das durch. Und wenn Sie das an Ihrer Schule machen, dann komme ich als Gast. So, jetzt pass auf. Und gestern hat ja die Bromberg-Koalition ihr Programm vorgestellt. Und nach der Talkshow habe ich mit Mario Vogt, wir haben auch Nummern ausgetauscht, ich habe also auch seine Nummer jetzt und so weiter, und habe ich ihm gestern geschrieben, Glückwunsch, dass Sie das geschafft haben. In Sachsen ist es ja, ich weiß nicht, wie du weißt, in Sachsen ist es kaputt gegangen. Also die BSW in Sachsen ist raus, ist nicht in der Koalition mit drin, weil sie nicht auf einen Nenner, die müssen jetzt eine Minderheitsregierung machen.
Aus SPD und
CDU. Aus SPD und CDU, genau. Also so, die haben es also nicht geschafft. Er hat es jetzt, oder die haben es jetzt geschafft. Und da habe ich gesagt, ja, in der Bildung wird es auch gravierende Änderungen geben. Zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, die ich für wichtig halte, du weißt das nicht wissen, es gibt in der Klasse 5 und 7 keine Versetzungsbestimmung. Das heißt also, ein Kind, ich mache jetzt mal den Extremfall, hat 4 Fünfen und 5 Sechsen auf dem Zeugnis in der 5. Klasse, kann aber aufrücken, weil man das als Doppeljahrgangsstufen, 5-6 ist eine Jahrgangsstufe, 7-8 ist eine Doppeljahrgangsstufe, kann also aufrücken. Wenn ein Kind aber in der 5. Klasse so viel Defizite hat, und dann in die 6. Klasse kommt und darauf nicht aufbauen kann. Ich denke mal, in Mathe, wenn die Grundrechenarten nicht stimmen und dann machst du in Mathe weiter, keine Chance. So. Das werden sie abschaffen. Das haben sie festgeschrieben. Sie wollen auch machen, dass die 5-jährigen Kinder, bevor sie in die Schule können, einen Deutschtest machen können, damit man sofort Kinder schnell in Deutsch fördern kann, die nicht Deutsch sprechen können. Finde ich auch wichtig. Und einige Beschlüsse, ich habe mich ja, das ist 111 Seiten lang, das Pamphlet, vielleicht
hast kannst du das Sänger,
habe ich noch nicht durchgelesen. Und da habe ich gesagt, ja, bildungspolitisch sind ein paar Ansätze dabei, über die man diskutieren kann. So, pass auf. Und da habe ich gesagt, über diese Ansätze könnten wir doch mal in einem Podcast mit unserem Ministerpräsidenten. So, und habe ihm das gestern geschrieben. Und ja, gut, der Mann hat ja andere Sachen zu tun, als jetzt die Nachrichten von Hardy Krause zu lesen. Und auf der Fahrt heute hierher kommt eine Nachricht von Herrn Vogt. Sehr gerne, Podcast. Hör zu, das sind wir zwei. Gell? Also, und herzlichen Dank. Ich habe übrigens die Sportstunde in angepasster Form reingebracht. Tägliche Bewegungspause. Wir entwickeln das gemeinsam weiter. Liebe Grüße. Und da sage ich dir, alle Wetter. Da ist mal ein Politiker, der nicht nur die Klappe aufreißt, sondern der hat das in dem Papier mit verankert.
Ja.
Also das hat er wirklich aus der Talkshow heraus, weil ich das ihm gesagt habe und so weiter, hat er das gemacht. Das finde ich schon mal... Also,
das ist viel wert. Ja. Das ist ein guter Kontakt. Da kommen jetzt alle mit ihren Listen, was du noch so, ja, die ganzen klar, Bio klar. und Chemie kommen jetzt auch
so. Ich würde aber sagen, immer jetzt weiter, weil ich glaube, Lars Sänger ist in dem Thema 10-mal mehr drin als ich und du zusammen. Und ich würde jetzt einfach mal ihn auch mal entsprechend versuchen. Gucken wir mal, ob es mit dem Ausschlag her.
Ja, ist normal.
Hallo?
So, Lars, tut mir leid, wir hatten ein bisschen technische Probleme, aber jetzt freuen wir uns, dass wir dich begrüßen können. Herzlich willkommen bei Tour of Us. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline und wir sagen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Ja, hallo Harvey, hallo Caroline. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. So. Eure Aufmerksamkeit, was ihr so treibt.
Ja. Okay. Oh je. So, ich hoffe, Lars, wir treffen dich in einer halbwegs entspannten Situation an. Wo steckst du gerade oder bist du gerade mitten in der Arbeit oder was machst du gerade?
Ich kann euch beruhigen, ich habe keinen Obstteller mit Brombeeren drauf stehen. Ja. Da habe ich tatsächlich erstmal mit abgeschlossen. Gestern war ja sozusagen die Verkündung des Regierungsvertrags und damit freue ich mich jetzt auch mal auf einen ruhigen Tag, weil die letzten Wochen waren ja doch ganz schön arbeitsreich.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Sag mal, jetzt mal von dir aus, erste Frage. Wenn du jetzt, es ist jetzt auch ein bisschen Öffentlichkeit, was wir machen. Wir haben zwar jetzt nicht Millionen Zuhörer, aber ein paar haben wir schon. Darfst du eigentlich sagen, mir gefällt das, was der und der gesagt hat, mir gefällt das nicht, was der und der gesagt hat, oder bringt dich sowas dann in Schwierigkeiten als Journalist?
Es kommt darauf an, in welcher Gelegenheit du mich das fragst. Also ich als Journalist und gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind wir natürlich zur Ausgewogenheit verpflichtet. Und ich sag mal, am Ende sind wir ja auch, oder also das würde ich mal für nahezu alle Kollegen sagen, so professionell, beruflich wie jeder in seinem Job ja irgendwie professionell ist, dass wir das natürlich dann auch versuchen, an den Tag zu legen, ausgewogen zu sein. Das heißt eben, alle zu Wort kommen zu lassen, ne? Also sagen, was ist und das eben auch für alle gelten zu lassen, privat. Und das ist so ein Punkt, den diskutiere ich ganz oft auch mit Leuten. Wer ist schon neutral? Mhm. Niemand von uns ist neutral. Jeder hat eine Meinung, zum Glück, Klammer auf, Klammer zu, hat auch jeder eine Haltung. Und natürlich irgendwie sind wir ja alle sozialisiert.
Also aber du stehst ja dann auch in der Öffentlichkeit. Und deshalb die Frage, dann solltest du, glaube ich, auch neutral bleiben, oder?
Ja, in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob neutral geht das. Also niemand, weil wenn wir beide jetzt, wir könnten jetzt trefflich über Sport auch sprechen, ne? Über Leichtathletik oder über, was weiß ich, über bei euch in der Gegend ist ja auch, ich sag mal, Handball oder auch Basketball ganz beliebt. Und wenn ich dich jetzt frage, was hast du jetzt, präferierst du eine Sportart, wirst du mir auch irgendwas sagen, ne? Auch wenn du natürlich dann vielleicht andere vom Kopf stößt, die sagen, ja, aber das ist jetzt nicht meine Lieblingssportart.
Ja, aber mir hören nicht so viele zu wie dir. Glaube ich, durch deine mediale Aufmerksamkeit. Ja.
Also in jeder Sendung werde ich natürlich maximal auf Ausgewogenheit und auf Gleichbehandlung fixiert sein. Da können wir sicherlich auch nochmal trefflich drüber streiten, ob das so nach draußen ankommt oder nicht, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber wenn du jetzt mit mir in der Fußballkabine sitzt und fragst mich, wie findest du den und den und da sitzt jemand neben mir, den ich lange kenne, dann habe ich natürlich auch eine Meinung und eine Haltung, ne? Das ist ganz klar.
Okay, pass auf, wir machen jetzt mal den Einstieg. Viele von denen, ich habe ja angekündigt in meinem Status, dass wir dich da haben, viele haben gesagt, oh, sag ich mal, liebe Grüße, fällt mir auch gerade Christian Heim ein, soll ich dich ganz herzlich grüßen?
Oh,
ja. Heimix. Viele freuen sich drauf, aber viele kennen dich auch noch nicht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dich selber mal kurz vorstellen, deinen Werdegang, dass die Leute wissen, mit wem wir heute so reden.
Also im Grunde genommen ist das ja relativ schnell erzählt. Ich bin beim Mitteldeutschen Rundfunk und arbeite da für das Landesfunkhaus in Thüringen und eben auch für die Zentrale. Und ich mache eben sehr viel politische Berichterstattung. Einerseits, weil ich Landtagskorrespondent bin und andererseits, weil ich eben mit Fakt ist ein Dialogformat moderiere, das eben ganz stark auf Politik fixiert oder geprägt ist. Und außerdem mache ich eben viel im Thüringen-Journal, da moderiere ich, mache Beiträge, ne, und ich führe eben auch, und das ist das, was ja auch oft rezipiert und diskutiert wird, Sommerinterviews im Mitteldeutschen Rundfunk mit den Politikern, mit den Spitzenpolitikern hier in Thüringen, im Landtag vertretene Parteien. Und das ist so eigentlich mein Schwerpunkt, ne? Also die Landespolitik in verschiedenen Fernsehformaten.
Ich habe mich gerade gefragt, meinen Vater hatte ich jetzt gleich geduzt. Ist es auch okay, wenn ich du sage, oder... Möchtest du das anders machen?
Absolut, nein.
Okay.
Caroline, also mit Kurzfilm,
ich hätte... Genau, ich wollte nur der Höflichkeit wegen, wollte ich fragen, bevor ich sage, Lars, ich habe mir heute deinen Wikipedia-Artikel angeschaut und fand es ganz süß, da stand nämlich auch drin, dass es noch eine Neuerung gibt, die noch vorgenommen werden muss, nämlich, dass du nicht nur Beiträge fürs Thüringen-Journal machst, sondern seit 2024 auch das Thüringen-Journal moderierst. Fand ich ganz lustig, ist ja eigentlich auch... noch relativ frisch und wir hatten ja, wie du vielleicht weißt, weil du unseren Podcast hörst, auch den Herrn Quasebart schon bei uns hier im Studio. Wie war das für dich, als Nachfolger da ans Podium zu treten?
Also ich muss sagen, ich habe ja die Arbeit von Steffen Quasebart jetzt wirklich über viele Jahre verfolgt, weil ehrlicherweise für mich natürlich das Thüringen-Journal, auch ohne dass ich es moderiert habe, immer auch so ein Lagerfeuer war. Ne? Also ich finde, als Thüringer sollte man das Thüringen-Journal schauen, weil einfach da doch komprimiert alles zusammenkommt, was man über Land und Leute wissen sollte oder auch muss. Ne? Insofern ist es für mich in erster Linie mal eine große Ehre, dass ich da stehen darf. Und wenn du mich jetzt nach Steffen Quasebart fragst, sag ich mal, böse Zungen behaupten ja, dass sich die Zuschauer optisch da nicht so umstellen müssen, weil wir beide schütteres Haar tragen. Also Hand aufs Herz, ich habe natürlich gewusst, dass das große Schuhe sind. Auf der anderen Seite es ist natürlich so, wenn so eine Tür aufgeht, dann wäre ich ja verrückt zu sagen, nee, ich will das nicht, weil es einfach immer noch so eine Art, was soll ich sagen, Nachrichtenlagerfeuer in Thüringen ist, ne? Mhm.
Witzigerweise hat er bei uns gesagt, er ist ja, glaube ich, 32 Jahre lang macht das Thüringen-Journal. Ja, unfassbar. Und er hat dann bei uns gesagt, dass Aufregendste war eigentlich, wenn was schiefgegangen ist. Also ihn hat das mehr, wie soll ich sagen, in Erregung versetzt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Weil natürlich nach 32 Jahren legt sich ja wahrscheinlich irgendeine Monotonie oder eine Routine legt sich da rein. Ist das bei dir auch so oder sind die Themen immer so verschieden, dass man sagt, nee, Routine kommt da nicht rein, also das ist immer was anderes?
Das ist voll spannend, dass du das fragst, Hadi, weil tatsächlich ist das Thema, das auch mit andauernder Zeit nicht aufhört. Ne? Also diese Pannen, da erstmal wartet jeder Zuschauer drauf, weil es ja irgendwie auch menschelt, ne? wenn was schief geht und irgendwas nicht so funktioniert, wie man es vielleicht erwartet. Also ich kann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, die das total interessant finden. Ne? Aber um das vielleicht mal für euch auch so zu erklären, weil das wirklich interessant ist, glaube ich, so ein Thüringen-Journal, ne? Das ist eine halbe Stunde lang, wir sagen es total durchformatiert. Also du weißt natürlich von der ersten Sekunde an, der Beitrag ist so lang, dann habe ich so lange Zeit zu moderieren. Und am Ende muss aber auch nach 29 Minuten und 30 Sekunden Schluss sein, weil ja, während wir Thüringen-Journal Thüringen schauen, in Sachsen der Sachsen-Spiegel läuft und in Sachsen-Anhalt heute. Und dann wird eben genau um 19.30 Uhr wieder zusammengeschaltet, so sagen wir das. Dann läuft wieder das Zentralprogramm des MDR, ne? Dann kommt MDR aktuell. Deswegen, also durchformatiert heißt einfach, dass auf die Sekunde alles passen muss. So. Das ist natürlich die Herausforderung, dass das klappt, aber das lässt sich organisieren. Nimmer dagegen Fakt ist, oder auch diese Sommerinterviews, da ist alles live. Ne? Da gibt es kein Teleprompter, also wird kein Text abgelesen. Das ist wirklich Freiflug. Das ist eine Stunde Live-Fernsehen. Und da passiert auch immer was und viel, viel mehr, weil alles ungeplant ist. Deswegen, also ohne das jetzt kleinreden zu wollen, macht mich jetzt eine Panne im Thüringen-Journal nicht so nervös, weil ich ja auch weiß, dass ich im Zweifelsfall auch mal eine Stunde live machen kann, ohne dass ich Texte in der Hand habe. Ne? Und insofern ist es natürlich immer so ein gewisses Maß an Aufregung, was immer dabei sein sollte und Lampenfieber. Aber nervös macht mich das ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich habe natürlich, weil ich meine Tochter ja, wir sind ja hier ein Zwei-Generationen-Podcast sozusagen, immer natürlich auch versuche zu erklären, wen wir zu Gast haben und wodurch du so bekannt geworden bist. Und dann habe ich ihr natürlich das auch mal zugeschickt, deine Sommerinterviews, wo ich dir auch mal geschrieben habe mit Björn Höcke, wo ich wirklich, ohne überheblich zu wirken, versuche ich immer, wenn ich irgendetwas beobachte, zu sagen, wie hättest du da reagiert, wie hättest du das gemacht? Und da muss ich sagen, wollte ich ums Verrecken, auf Deutsch gesagt, nicht mit dir tauschen. Ich fand das wirklich sehr stark. Und du hast ja mit diesen Sommerinterviews, gerade mit dem Höcke-Interview oder Interviews, auch national schon für Aufsehen erregt. Wie gehst du an so eine Sache ran? Und deshalb war ja auch meine Einstiegsfrage, glaube ich, ist ja gar nicht, du wirst natürlich auch eine Meinung zu diesem Menschen haben, aber du bist jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verpflichtet, den Zuschauern, ja, wie soll ich sagen, ein gerechtes Bild ist, glaube ich, Quatsch, aber irgendwie ein neutrales Bild von diesem Menschen abzugeben. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also Vorbereitung ist natürlich das A und O und mein großes Vorbild ist Armin Wolf aus Österreich, ORF, und der hat mal gesagt, also eigentlich ist Vorbereitung ist das Handwerk des Journalisten, ne? Also unvorbereitet da reinzugehen ist natürlich auch irgendwie Harakiri, und deswegen ist also diese Vorbereitungsphase auf solche Interviews, und da fängt aber auch schon die Ausgewogenheit an, eminent wichtig. Ich bereite mich auf so ein Höcke-Interview genauso lange vor wie auf eins mit, was weiß ich, Bodo Ramelow oder Georg Mayer, ne? Also das ist schon mal gleich. Und natürlich sind die Themen andere. Was da ja so hitzig diskutiert wird, ist ja eigentlich die Frage, gehe ich neutral mit dem um? Und natürlich gehe ich nicht neutral mit dem um, aber ich gehe auch nicht neutral mit eben Georg Mayer oder Bodo Ramelow um. Ja, also versuche ich ausgewogen zu sein und immer alle gleich zu behandeln. Und ich hoffe, dass das gelingt. Weißt du, das Ding ist halt an der Stelle, und weil ja das, darauf läuft es ja auch hinaus, und das hörst du ja auch in der, sagen wir mal, in der Bewertung dieser Interviews, der geht doch mit dem, den nimmt der viel mehr ran, den unterbricht der doch viel mehr und so. Und das Ding ist einfach, es gibt irgendwie so eine Grundregel, ist ja auch die Grundregel, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, ohne dass wir drüber gesprochen haben. Ne? Wir machen einen Podcast zusammen, ihr stellt Fragen und ich soll auf die Fragen antworten. So, ne? Das ist halt, ist ja eigentlich Grundlage eines Interviews, schon immer. Also seitdem es Journalismus gibt. Es gibt einen Interviewer, der stellt Fragen, und der Interviewte, der antwortet auf Fragen. Und irgendwie ist das so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber es ist auch die Regel, eure Hausregel ist ja auch, dass ich euch jetzt nicht irgendwie über ein Interview mit Florian Silbereisen erzähle, sondern ihr wollt das über Höcke wissen. Also reden wir über Höcke und ich antworte auf die Frage. Genau, das ist halt der Unterschied. Also wenn jeder sich an diese unverbrieften Regeln hält, dann wird das auch ein charmantes, gutes Interview. Aber wenn eben eine Seite nicht mitmacht, und das ist bei Björn Höcke eben oft der Fall, also nicht nur bei ihm, auch bei anderen, dann macht das eben auch keinen Spaß, das zu schauen oder zu hören, weil dann wird das immer drauf hinauslaufen, dass ich sage, ja, aber das war doch gar nicht die Frage. Ja, ich habe sie doch da und danach gefragt. Das machen auch andere Politiker, aber in der Ausprägung wie Björn Höcke macht das eben kaum jemand. Das muss man eigentlich ganz deutlich sagen. Ne?
Ich finde, man merkt das schon in den ersten Minuten von dem Sommerinterview mit Björn Höcke. Ich glaube, das war
23.
Nee, das war, glaube ich, sogar noch dieses Jahr, 2024, vor den Landtagswahlen, dass das natürlich auch strategisch ist. Also der Unterschied zu uns und dir jetzt in dem Interview ist natürlich, dass Politiker und Politikerinnen ja mit einer ganz bestimmten Strategie auch reingehen und auch, also das ist ja immer so, das ist ja in jeder Interviewsituation so, wenn es dann nach den Landtagswahlen geht, ja, wie fühlen sie sich jetzt, dann musst du möglichst positiv das darstellen und nicht sagen, ja, scheiße, fühle ich mich, habe jetzt irgendwie hier 5 Prozentpunkte verloren, sondern dann muss natürlich das alles irgendwie in Licht rücken, was am Ende ja konstruiert ist. Und ich finde aber bei Herrn Höcke hat man auch sehr schnell gemerkt, er hat halt nicht auf deine Frage geantwortet, hat aber im gleichen Zug auch zu dir gesagt, ja, aber ich lasse sie erstmal ausreden oder ich rede ihn jetzt nicht dazwischen, weil natürlich auch da er bestimmt weiß, dass in den Kommentarspalten, ich beschäftige mich privat auch ein bisschen damit, was dann in den sozialen Medien so abgeht unter solchen Videos und Postings, natürlich viele so aus dem AfD-Spektrum dann sagen, ja, dem wird ja überhaupt gar kein Gehör geschenkt. Der darf ja überhaupt nicht reden, der darf ja gar nichts sagen. Der sagt ja kluge Dinge, aber das wollen die ja die Journalisten und Journalistinnen ja nicht hören. Wie gehst du mit sowas um? Beziehungsweise wie geht ihr vielleicht auch allgemein so im Kollegium, redet ihr über sowas oder wie bereitet ihr euch auf solche Situationen dann vor, dass er vielleicht, also Herr Höcke da auch mit einer ganz bestimmten Strategie ja reingeht in so ein Interview?
Du weißt, Caroline, ich glaube, das ist ganz spannend, weil der Journalismus oder der Journalismus, den gibt es gar nicht, aber in den Redaktionen, um es mal vielleicht ein bisschen breiter zu fassen, glaube ich, da haben die Menschen schon auch in den letzten Jahren viel dazugelernt. Aber das liegt einfach auch daran, dass sie es mussten, weil eben so ein Player wie die AfD, ne, also eine populistische Partei, die einfach ganz klar auch so eine Strategie verfolgt, die gab es bis dahin nicht. Und der Umgang war ein ganz anderer. So, insofern würde ich das nicht mal als Bashing in der Branche so verstanden wissen wollen, sondern es liegt natürlich auch daran, dass man über Jahrzehnte nicht mit so einem Akteur agieren musste. So, deswegen liegt es eigentlich auch auf der Hand, dass die letzten Jahre viel so ein Learning gewesen sind. Ich glaube, dass das inzwischen auch eingetreten ist und mittlerweile ganz anders mit der AfD auch umgegangen wird, auch mit Björn Höcke. Was du jetzt konkret ansprichst, diese Kommentarspalten, also dazu muss man wissen, wenn man sich ein bisschen, so wie du es ja offenbar auch getan hast, sich tiefer damit befasst, weiß man eigentlich, die legen es drauf an, auf 20, 30 Sekunden O-Ton, und das reicht denen, das lässt sich ganz prima bei TikTok, Instagram zusammenschneiden und dann wirkt der oder diejenige super. Ja. Mhm. Dann, die Mühe, sich eine halbe Stunde anzugucken, wer macht das schon? Ne? Mhm. Aber so 20, 30 coole Sekunden, ja, siehst du, so, ne, der ist total wertschätzend dem Journalisten gegenüber, aber der unterbricht den. Ne? Das reicht völlig aus, um ein Bild zu zeichnen. Und das ist eigentlich meine Bitte auch an alle, die das heute hören oder generell, macht es euch nicht so einfach. Ne? Also ich weiß, dass eine halbe Stunde Politiker-Interview ist natürlich super tröge und langweilig manchmal, weil nicht alles wirklich auch für den oder diejenige relevant ist. Aber nur in dieser Gesamtschau, ja, kann man sich wirklich ein Bild machen. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass wir uns vielleicht auch manchmal jetzt selber einen Ruck geben und sagen, okay, vielleicht sind die Zeiten politischer geworden und wir müssen einfach auch uns als Bürgerpflicht auch mal sowas reinziehen, ne? Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist.
Mhm. Jetzt hast du gestern die Pressekonferenz ja miterlebt. Wie ist jetzt deine Meinung? Ich persönlich sage mal, ich bin froh, dass die jetzt so weit gekommen sind. Ja, vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch Ministerpräsidenten und so weiter. Wie bewertest du das so allgemein?
Wie war die Pressekonferenz? Das würde ich auch gern wissen.
Ja. Ach, die Pressekonferenz. Also ich war überrascht, ehrlich gesagt, habe ich mich auf eine längere Pressekonferenz eingestellt und dann war ja auch so nach einer knappen Stunde Schluss, weil der Pressesprecher, den ich sehr schätze, ist ein guter ehemaliger Kollege auch, also ein guter Mann. Aber nach einer Stunde war halt Schluss und ich glaube, es hätte noch weitere Fragen gegeben. Aber also das ist auch schon, man merkt schon auch, dass Mario Vogt als jemand, der, den ihr hattet, den ja auch sozusagen bei euch die Ecke, ich weiß, Harley, du hast lange mit ihm gesprochen,
ja.
Der weiß natürlich auch, was er macht. Ne? Und das gestern oder diese Pressekonferenz war Inszenierung, das gehört dazu, ist Folklore in der Politik, die haben diesen Vertrag fertig und wollen ihn jetzt unter die Leute bringen. Aber ich sag's mal so, 126 Seiten, die stellst du nicht in einer Stunde vor und kriegst das erst recht nicht auseinandergepflückt und erfragt. gesagt, innerhalb von einer Stunde. Ne? Das ist natürlich klar, dann hat man das ja gesehen. Ne? Also die war so eine weiße Wand, dahinter waren extra Lampen aufgestellt, die Brombeerfarben so beleuchtet haben. Ne? Ihr wisst ja selber, wie es ist, solche Events so, zu inszenieren. Und das ist da gestern ganz klar auch gemacht worden. Ne? Das war natürlich gar nicht darauf angelegt, dass es um Kritik oder um Details ging, sondern das war der, sagen wir mal, der Verkündungstag und das, sagen wir mal, sei diesen drei Partnern auch gegönnt. Aber da gibt es natürlich noch viele offene Fragen, weil was euch ja wahrscheinlich auch aufgefallen ist, gestern hat ja irgendwie niemand ernsthaft gesagt, wie das alles bezahlt werden soll. Und es gab auch gar nicht die Gelegenheit, das zu hinterfragen. Also allein dieses Sondierungspapier, also das, was vor dem Koalitionsvertrag ja stand, wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf einen dreistelligen Millionenbetrag an Ausgaben. Jetzt ist das Papier noch ein bisschen detaillierter, der Koalitionsvertrag oder Regierungsvertrag, muss man ja sagen. Warum auch immer Regierungsvertrag. Also das wird also noch ein bisschen teurer sein. Wo kommt eigentlich das Geld her? Ne? Also wir wissen alle, Thüringen ist klamm. Und das ist eben noch total unterm Teppich geblieben.
Also ich habe ja den Mario Vogt auch während meiner Talkshow kennenlernen dürfen. Viele meiner Talkshow oder meiner Zuschauer haben gesagt, oh, den mag ich überhaupt nicht und so weiter, wieso lädst du den ein? Aber es gab niemand, der nach der Talkshow gesagt hat, nee, gefällt mir nicht. Der hat an dem Abend wirklich viele Sympathien gewonnen. Und das, was ich bemerkenswert fand, ich habe es eben gerade auch im Podcast schon erzählt, ich bin ja von Hause aus Sportlehrer und setze mich sehr für den Sport ein, bin auch Fachberater Sport und so weiter und habe ihm gesagt, Herr Vogt, wir brauchen, die Kinder brauchen Bewegung. Es gibt eine Studie, die haben wir vor 15 Jahren mal gemacht, zur täglichen Sportstunde. Und ich mache es jetzt mal kurz, weil wir haben es vorhin schon erzählt, die tägliche Sportstunde ist für mich das Rezept für ganz viel in der Schule. Kinder werden ausgeglichener, Kinder werden konzentrationsfähiger, Kinder werden aufmerksamer, nicht nur im Sport. Und er hat gesagt, Herr Krause, laufen hier irgendwo Kameras? Ich sage, ja, laufen wir. Okay, dann sage ich Ihnen jetzt, ich werde das umsetzen. Ich werde das versuchen umzusetzen. Und wenn Sie bei ihr an der Schule die erste tägliche Sportstunde haben, dann komme ich zu Ihnen, im besten Fall als Ministerpräsident, und gucke mir das an. Und da habe ich gesagt, Herr Vogt, das halten wir jetzt fest. Und gestern habe ich ihm geschrieben, ja, Glückwunsch, ist ganz gut gelaufen. Bildungspolitisch sehe ich auch noch einige Diskussionspunkte, aber sehr interessant. Und da schreibt er mir heute zurück, Herr Krause, ich habe diese bewegungsfreudige Pause in den Vertrag mit reingenommen aufgrund unseres Gespräches. Und da habe ich gedacht, alle Wetter. Da habe ich gesagt, guck mal an, ein Politiker, der nicht nur die Klappe aufmacht, sondern der auch schnell handelt, das ist mir schon mal erstmal grundlegend sympathisch. Mal sehen, ich habe es jetzt selber noch nicht reingeguckt, wie es genau drin steht, aber schon mal, also ich habe den an dem Abend als einen sehr intelligenten Menschen kennengelernt. Der hat erzählt, er spielt jeden Morgen fünf Minuten Blitzschach irgendwie so. Er hat natürlich zwei Schulkinder und weiß natürlich, was in der Schule auch abläuft. Also ich habe da jetzt, ich hoffe, ich übertreibe nicht, große Erwartungen. Du auch?
Ja, ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört und also ich kenne natürlich Mario Vogt jetzt auch schon ein paar Jahre und das Ding ist halt, und das eint ihn, glaube ich, mit dir, mir und auch Caroline, der ist halt Thüringer, ne? Aha. Also ist halt irgendwie so schon irgendwie ganz entscheidend, so dass jemand, der identifiziert sich halt voll mit Thüringen. Und ich nehme dem schon auch ab, dass der Bock auf Thüringen hat. Und wenn ich eben viele andere Spitzenpolitiker sehe, die eben den Anspruch erheben, das Land zu führen, ne, oder Spitzenpolitik machen zu wollen, die sind eben nicht von hier. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, von hier zu sein, um wirklich zu wissen, wie ticken die Leute. Ne? Der sieht halt, da ist Hardy Krause, der macht da in der Region uns so Teinigkreis und Co., der macht da richtig mobil. Ich meine, letzten Endes mit der Talkshow, mit dem Podcast, weißt du machst ja auch was. Du wertest ja das Leben da in der Region auf. Das muss man ja ganz klar sagen, ist Mehrwert. Ne? So, und was macht eine Region lebenswert? Engagement und Typen wie du. So, und das sieht er natürlich und weiß, du bist keine Luftnummer, also hört er dir zu und schreibt das. Also ich habe hier nebenbei mal den Katalog aufgemacht. Da steht das tatsächlich drin. Wir prüfen die Einführung einer Bewegungspause im Schulalltag. Ne? Okay. So, steht im Koalitionsvertrag drin auf Seite, kannst du nachgucken, hier irgendwie. Seit ein paar, ja, unter Bildung.
Seit 109, super auch, dass du das, ne, gleich parat hast.
Ja, hab ich jetzt auch gerade gestanden. Hast du jetzt das?
Die Abendlektüre für ihn.
Okay.
So. Also, das heißt, der das sind keine leeren Sätze, ne? Das steht drin. Wir prüfen heißt natürlich immer, wir gucken erstmal, ob es geht. Prüfaufträge gibt es einige, aber immerhin hat man dich ernst genommen, ja. Und was willst du mehr als Bürger, als dass dich Politik ernst nimmt?
Natürlich ist klar, und das war auch nach der Talkshow klar, wir können ihn nicht an den Worten messen, sondern wir müssen ihn an seinen Taten messen. Gell? Und die Taten müssen erstmal kommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe zumindest erstmal kein schlechtes Gefühl und hoffe mal, dass es auch so umgesetzt wird. Aber es ist ja auch so, wir haben ja im Vorgespräch auch, ich mache ja mit jedem im Vorgespräch auch telefonisch, bevor er zur Talkshow kommt, weil ich natürlich auch wissen will, wie tickt er so, wie ist er so. Und dann stelle ich immer auch die Frage, gibt es irgendetwas, was ich nicht fragen soll? Weil ich will ja, im Vergleich zu deinen Sendungen ist es ja anders, ich will ja, dass die Leute bei mir sich wohlfühlen. Und er hat sich dann auch ganz schnell wohlgefühlt. Ich habe ihn, glaube ich, auch schnell gekriegt. Und da war Silvio Heinevetter noch mit dabei und die Mariama Yamanka, die beiden Sportler. Und das war die Zuschauer, ich bin runtergegangen von der Bühne nach knapp 3 Stunden und wusste nicht ganz genau, aber die Zuschauer haben gesagt, Hardy, es war genial, es war sensationell und wir haben die Menschen kennengelernt. Aber Caroline wollte jetzt noch eine Frage stellen.
Genau, du hattest ja vorhin auch schon gemeint, Lars, dass du ja einfach auch als Journalist sehr viel mit Politikern und Politikerinnen zu tun hast. Und wir haben ja schon über diese Sommerinterviews gesprochen. Mich würde interessieren, wie das so abläuft. Ich bin ja nun auch ein bisschen involviert, ich arbeite ja auch im Landesfunkhaus und so. Die kommen dann da an. Wahrscheinlich triffst du die doch bestimmt nicht erst zum Interview selbst. Also, oder beziehungsweise wenn, dann musst du ja trotzdem, wenn die Kameras dann aus sind, ja auch noch irgendwelche Worte finden oder mit denen so auf privater Ebene noch reden. Und da jetzt nicht nur mit Björn Höcke, sondern mit vielen anderen auch. Ist das für dich merkwürdig, wenn man denen dann auch noch mal so privat begegnet? Oder wie empfindest du das? Ich würde gerne aus dem Berufsalltag ein bisschen was hören.
Also das sind eigentlich durch die Bank weg alles ganz angenehme Leute, ne, muss man sagen. Und alle sind auch davor oder vor den Sommerinterviews da, auch danach noch kurz und wir reden. Einzige Ausnahme ist tatsächlich Björn Höcke, der kommt also im Prinzip 2 Minuten, 3 Minuten, 10 Minuten, bevor es losgeht und ist dann auch sofort verschwunden. Ne? Also das weiß nicht, ob das so ein bisschen auch zu seiner Folklore gehört, aber ist eben so. Aber ansonsten, also zum Beispiel Bodo Ramelow, eigentlich ganz witzig, der ging immer mit seinem Hund Gassi, weil der nicht weit weg wohnt von uns hier. Und meine Tochter hat ihn mal angesprochen vor einer Weile, so als er mit dem Hund Gassi ging. Und über sowas kann man da natürlich nicht plaudern. Da sagt er, ich habe ihre Tochter getroffen beim Gassi gehen. Also, das ist eigentlich ganz cool. Und deswegen, also ich sag mal, das menschelt dann auch, ne, muss man auch sagen.
Okay.
Oder Thomas Kemmerich beispielsweise, solange der noch dabei war, ne, wir hatten auch nochmal mal gewitzelt, dass wir den gleichen Friseur haben, was natürlich bei ihm auch witzig ist, weil er eine Friseurkette hat.
Sag mal, Lars, jetzt blicken wir ein bisschen zurück. Das erste Mal, ich hoffe, du kannst mich korrigieren, wenn das jetzt Quatsch ist, was ich erzähle, bist du so richtig in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten als Stadionsprecher vom glorreichen Rot-Weiß Erfurt. Mhm. Wann war das?
Ich habe da angefangen, um die Jahrtausendwende, so ich glaube an 2001 müsste das gewesen sein, habe das dann bis 2013 gemacht.
Wie kam es dazu?
Also ich hatte davor noch in der A-Jugend und dann auch noch ein Jahr, glaube ich, in der zweiten Mannschaft dort gespielt und bin dann zum Radio gegangen und habe da angefangen, bei Landeswelle war das damals, glaube ich, zu arbeiten. Der Stadionsprecher, der es damals gemacht hat, hat aufgehört und damals war der Weg eben noch sehr kurz für mich dorthin oder der Draht auch sehr heiß und dann haben die gefragt, ob ich das machen würde. Sind da 12 Jahre draus geworden. Also ich sag mal nicht die schlechteste Zeit, ne? Aber du weißt ja, wie das ist, so mit Sachen in der Jugend, ja. Also weißt, viele Sachen rückblickend, klar, ne, würde ich dann jetzt heute auch anders machen, aber ich sag mal so, letzten Endes ist, wenn du in Erfurt wohnst, Rot-Weiß der Verein und das ist natürlich, erfüllt mich immer noch mit Stolz.
Ist das so, ja? Okay. Ja. Also, weil mich wundert das so ein bisschen. Ich mache ja ab und zu auch mal ersatzweise bei den Erfurter Löwen, den Hallensprecher beim Basketball. Aber es ist ja beim Fußball auch so, da gibt es ja ein festes Prozedere. Gell? Du kennst das ja wahrscheinlich immer noch auswendig, wenn das Tor fällt, was du dann zu sagen hast. Und du bist ja aus meiner Sicht so ein Typ, der dann doch lieber kreativ sein möchte. Das kannst du ja da gar nicht sein. Gell? Das ist doch immer so, wenn das Tor fällt und wie war der Ablauf nochmal? Du musst dann, die Fans müssen dann antworten und du musst fragen und die müssen antworten und so weiter und.
Du, Hardy, ich glaube, dass wir damals wirklich, als wir damit angefangen haben, das zu machen, bin schon immer Bremen-Fan gewesen. Ich fand, die haben eine gute Stimmung im Stadion gehabt. Ich habe mir damals auch schon viel abgeguckt und aus anderen Stadien und habe das dann in Erfurt so mal versucht einzuführen. Das hat, glaube ich, sehr gut geklappt, weil so dieses Responsive aus dem Publikum, das war in Erfurt damals zu Drittliga-Zeiten schon sehr innovativ, Anfang der 2000er. Das ist ja auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her, darf man auch nicht vergessen. Ne? Insofern, das war schon damals neu und deswegen hat es auch dieser Zauber, der dem Ede wohnte, hat natürlich auch total Spaß gemacht. Aber letzten Endes, und das lässt sich ganz gut, glaube ich, auch damit beschließen, weißt du, ich habe damals dann ja irgendwie auch selber gesagt, 2012, 13, ich höre jetzt auf. Ne? Für mich ist immer wichtig, Dinge selber zu beenden, ehe die Leute irgendwann sagen, oh, ich kann die nicht mehr ertragen, wir brauchen mal was Neues. Also dieses selbstbestimmte Aufhören, weil ich dann auch gemerkt habe, genau das, was du sagst, es ist halt dann doch irgendwie alle 14 Tage dasselbe. Und ich meine mal, mit Familie und mit eigenen Hobbys und dann vielleicht nicht mehr so lodernder Flamme, war das dann halt irgendwann auch auserzählt. Ja.
Ne? Na, es ist ganz witzig, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, mein Bruder war ja mal ein paar Jahre lang Geschäftsführer von Rot-Weiß Erfurt. Und in der Phase wurde ich auch angesprochen, ob ich den Stadionsprecher machen wollte. Ich wollte das aber dann doch nicht machen. Aber wer war dein Nachfolger? War so ein blonder Fußballer von Rot-Weiß?
Es gab, glaube ich, noch so zwei Interimslösungen, die haben nicht so ganz funktioniert. Und dann kam Tom Bertram.
Und pass auf. Und eine Geschichte, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde, war das Eröffnungs des neuen Stadions mit Borussia Dortmund. Und mein Bruder hat mich dann engagiert, für das Rahmenprogramm zu moderieren. Und danach war, wie gesagt, Tom Bertram dran. Es war im Herbst ein sonniger Tag im Stadion. Es war ein bisschen klamm von Temperaturen. Und Dortmund war im Anflug, aber war noch nicht da. Und wir erfahren, weil Achim Watzke stand neben uns und hat immer oben mit dem Flugzeug telefoniert und hat gesagt, das Flugzeug kann nicht landen, weil in Erfurt Nebel ist. Das Stadion war rammelvoll. So, und jetzt kam irgendwann der Punkt, als dann Achim Watzke das dritte Mal angerufen hat, der Pilot gesagt, jetzt machen wir noch eine Runde und wenn wir jetzt nicht landen können, fliegen wir zurück. Und dann sagte er, wir können nicht landen. Und jetzt übergab ich das Mikrofon an Tom Bertram, der jetzt den Leuten sagen musste, und da habe ich ihn wirklich nicht beneidigt, so Freunde, war schön, dass ihr da wart, aber, und er musste ja auch sagen, das Flugzeug kann nicht landen wegen Nebel und die Zuschauer standen in der Sonne im Stadion und das werde ich nie vergessen. Das
ich habe damit gerechnet, dass sie dann im Fußballstadion...
Das war so fürchterlich und so schlimm eigentlich so, und was er dann machen musste, und da war ich froh, dass ich aus der Nummer dann raus war, und das war sozusagen die Eröffnung dieses Stadions, gell?
Passt irgendwie zur manchmal unvollendet erscheinenden Geschichte von Rot-Weiß Erfurt, ne?
Wahrscheinlich. Und dann hat mir auch jemand geschrieben, als ich angekündigt habe, dass du in unseren Podcast kommst, hat gesagt, das ist doch der von Wer wird Millionär?
Warst du da dabei?
Da war ich auch dabei, das stimmt. Habe ich noch kein Fernsehen gemacht, da war ich beim Radio, und das ist auch echt voll witzig, weil das ja wirklich auch schon lange her ist, und ich habe dann da 16.000 Euro damals mitgenommen, und wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, du pass auf, das ist doch alles, ne, easy going und so, ja. Da habe ich dafür richtig abgewichst gehalten, aber wenn du dann da auf diesem Stuhl sitzt, das weiß ich noch bis heute, da also schlägt das Herz nochmal ein paar Takte höher, ne?
Also ich glaube, es haben zumindest viele schon mal erzählt, dass das Entscheidende ist ja erstmal, du musst ja da hinkommen, gell? Aber dann ist, glaube ich, der alles entscheidende Punkt ist ja, du musst ja auf den Stuhl kommen, du musst dich ja gegen die anderen, wie viel sind das noch, 5 oder 6 andere noch, oder?
Damals waren es ein paar mehr, ich weiß gar nicht, das hat sich mal zwischendurch geändert. Also du meinst diese Runde, die dann da vorgeschaltet ist.
Genau, um da hinzukommen. Weißt du noch, was war die Frage, die dich auf den Stuhl gebracht hat?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ehrlicherweise, das ist witzig, dass du das sagst, also da kann ich an der Stelle vielleicht auch mal eine kleine Anekdote erzählen zu dem, was du jetzt gerade eben gefragt hast, weil ich bin da mit Tom Bertram hingefahren tatsächlich. Ne? Und der war mein Publikumsgast, oder meine Publikumsbegleitung. Ne? Und der hatte da irgendwie so, also der hatte damals eine neue Freundin, und wir haben davor, wirklich bevor das alles war, haben wir gefühlt jeden zweiten Abend zusammen verbracht. Und dann, wie es so ist, ne, dann Mensch, neue Freundin, sieht man sich seltener. Und ich, also diesen Ausflug nach Köln, habe ich gesagt, Mensch, Bertram, pass auf, komm, wir fahren da zusammen hin, machen wir uns einen schönen Abend in Köln. Okay, haben wir gemacht, sind da hingefahren, in dem vollen Glauben, dass mich eben diese Runde niemals durchsetzen würde. Ne? Und dann haben wir da wirklich am Abend vor dieser Aufzeichnung in Köln richtig schön einen drauf gemacht. So, wir sind beide morgens mit einem Riesenschädel aufgewacht. Haben uns dann erstmal mit Aspirin versorgt, und dann bin ich an dem Tag auf den Stuhl gekommen bei Günther Jauch. Du kannst dir vorstellen, dass mich das noch Jahre begleitet hat, und ich gedacht habe, hätte ich vielleicht eine Null mehr dran gemacht, hätte ich mir diesen Abend vorher geschenkt.
Aber ich glaube, du hast das doch in zwei Etappen machen müssen, oder?
Ja, genau. Aber die Aufzeichnungen waren direkt hintereinander. Also okay. Das ist...
Aber das ist ja das Lustige an dieser ganzen Show, ne? Ich meine, wenn du jetzt so sagst, ja, habe ich 16.000 Euro nach Hause geholt, denke ich mir, ja, krass, ist doch super, aber klar, du denkst dann auch immer, ja, hätte auch die Million hätte ich auch haben können. So.
Stimmt. Aber Caro, pass auf, es gab ein bisschen Druck, ne? Und zwar in der Woche davor, das nämlich gehört auch noch mit dazu, habe ich mir ein neues Auto bestellt. So. Ah. Und zwar habe ich mir für dieses Auto 15.000 Euro geliehen.
So, ja, der hast du doch dann reingeholt.
Jetzt sitzt du auf diesem Stuhl und kannst jetzt 16.000 Euro mitnehmen oder riskierst, dass du auf 500 fällst. Und da habe ich vor keiner Frage mehr gestanden. Da habe ich gesagt, komm, ich nehme die 16.000 jetzt und schieße. Und war direkt damals mit, war ja auch Anfang 30 schuldenfrei. Ne? Also ich hatte keinen Autokredit an der Backe, und das war natürlich eine super Erleichterung.
Ich glaube, das hätte ich auch gemacht.
Ja, oder?
Ich hatte ja mal Wolfram Bosbach bei mir in der, den hatten wir auch schon im Podcast, aber in der Talkshow auch gehabt. Und du kennst ja die Geschichte von Wer wird Millionär mit Wolfram Bosbach? Kennst du die Geschichte?
Ja, dann, Wolfram Bosbach kenne ich, aber die Geschichte von Wer wird Millionär kenne ich nicht.
Nee. Er hat dann gesagt, es ging darum, wozu man in DDR-Zeiten, war die Frage, eine Waschmaschine noch verwenden könnte. Und es war zum Einkochen. Und er hat gesagt, das kann nur jemand wissen aus der DDR. Und er sagt, ja, auch, na, wen wollen Sie anrufen? Und dann sagt er, da rufe ich die Kanzlerin an. Sagt er, wie? Und da haben die das Handy reingeholt und hat er Angela Merkel angerufen während der Sendung, die ist aber nicht rangegangen. Und danach hat sie aber dann zurückgerufen bei ihm, weil sie war mit ihm sehr, sehr vertraut. Und da hat er gesagt, hier Angela, ich kann jetzt nicht reden. Und dann sagt sie, sag mal, du rufst mich hier um 22.30 Uhr an und jetzt sagst du, du kannst nicht mit mir reden, was ist denn los? Und zwar erzählte das in einer Art und Weise. Und ich hatte auch mal damals im Wahlkampf von Mike Moring, ging es auch um Ministerpräsidenten, da hatte ich mit Waldemar Hartmann auch drei Shows mit Mike Moring und Waldemar Hartmann, wo er auch erzählt hat, dass er als Fußballexperte angerufen wurde und die Frage, ich weiß nicht, kennen Sie die Frage, hat falsch beantwortet. Wer hat im eigenen Land noch keine Fußball-WM gewonnen? Und er hat es falsch beantwortet. Und er wusste, die Sendung wurde dann 4 Wochen später ausgestrahlt, dass ihn Bild-Zeitung und alle Medien werden ihn zerrupfen. Und er hat gesagt, ich wette, Seite 1. Und so war es auch. Aber
das ist natürlich bitter dann.
Aber das, genau, das nur am Rande. So, Lars, wirst du bis an dein berufliches Lebensende als Journalist arbeiten?
Oder witzig, oder das habe ich auch überlegt, ob ich dich frage, weil du das mit dem Stadionsprecher vorhin so gesagt hast.
Ja. Oh Mann, das ist ja witzig. Jetzt bin ich hier Mitte 40, ne, und habe noch 20 Jahre, habe letzte Woche so drüber nachgedacht, bin jetzt so auf der Hälfte ungefähr. Ja. Und ja, ich kann mir das schon vorstellen, ne? Auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt jetzt in der ersten Reihe Rolle so. Ich könnte mir auch vorstellen, eher so hinter den Kulissen was zu machen. Da habe ich Lust drauf. Aber ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Ich hätte total Bock. Also meine Tochter ist jetzt 10, ne? So, die hat noch ein paar Jahre, bis die zu Hause raus ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, noch mal was anderes zu machen. Und zwar würde ich gern noch mal vielleicht im Fußballbereich arbeiten. Nicht unbedingt in Erfurt, irgendwo anders. Aber so, das könnte ich mir auch vorstellen. Wenn du mich jetzt mit Mitte 40 fragst, was wären so dein Traumjob außer Journalist, würde ich euch sagen, so Pressesprecher oder Kommunikationschef bei einem Fußballverein. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Okay. Na, pass auf, wenn der Podcast rausgeht, fliegen die Bewerbungen dann rein bei dir.
Ich glaube, da wäre ich, Caroline, da würde ich jetzt noch locker Nein sagen, weil mir das jetzt im Moment noch zu viel Spaß macht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch froh, dass du jetzt erstmal das Thüringen-Journal moderierst.
Aber weißt du eigentlich, Lars, wo wir beide unseren ersten Kontakt hatten?
Dann muss es um Clemens gegangen sein.
Genau,
ne? Clemens Fritz,
genau. Ich wollte übrigens, Clemens Fritz und Wolfram Bosbach im Parksaal, im Stadion wollte ich ihn haben. Und dann hast du mir aber gesagt, ja, macht er, aber er will für seine Stiftung, für die du ja, das machst du ja auch noch, oder?
Genau.
Sag mal kurz was dazu.
Naja, also es gibt die Clemens Fritz Stiftung und natürlich ist es so, dass wir damit auch was Gutes tun wollen. Und da sammeln wir Spenden ein für im Prinzip in der Region Erfurt für Familien bzw. Mütter und Kinder, die eben nicht mehr zu Hause leben können. Ne? Das ist ein bisschen sozial benachteiligte Kinder und deren Mütter. Ist uns über einen Projektpartner ein sehr wichtiges Anliegen geworden. Das machen wir seit vielen Jahren. Und weil eben die Anfragen tatsächlich an Clemens, also extrem viele sind einfach, ne? Wenn man dann sagt, okay, wir gehen jetzt irgendwo voll für gar nichts hin, dann kann der die ganze Woche irgendwo rumfahren für gar nichts. Ne? Mhm. So, das ist schon klar. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, okay, die Auftritte, die er sozusagen macht für Show oder für Entertainment, sind immer mit einem Obolus verbunden in die Stiftung und so generieren wir die Gelder eben. Ne? Andere gehen Golf spielen und wir versuchen das eben so zu machen, damit sich die Stiftung trägt und wir natürlich auch was ausschütten können. Also nur damit ihr es mal gehört habt, wir haben zum Beispiel jetzt zuletzt haben wir eine Einrichtung hier in der Nähe von Erfurt ein Therapiepferd gekauft. Wusste ich bis dahin gar nicht, dass es das gibt. Aber so ein Therapiepferd ist gar nicht so ganz preiswert. Ja. Das ist schon hoch fünfstellig oder gut fünfstellig, wenn man das eben kauft. Das kann sich so eine Einrichtung nicht immer aus der Kalten leisten. Und wenn man dann sieht, wie glücklich die Leute sind, ne? Also das ist einfach komplett irre.
Ja,
und deswegen, ja. Ne?
Nein, sehr, sehr.
Der Rahmen, der voll ist, und andererseits irgendwie das Ziel, was Gutes zu tun. Und ich finde, das ist dann ein guter Mittelweg.
Absolut tolle Geschichte. Natürlich für mich der Nachteil gewesen, dass ich damals gesagt habe, wenn ich diese, ich glaube, es ging um 8.000 oder 10.000 Euro, dass ich die auf den Eintrittspreis nicht runterrechnen konnte und konnte nicht einfach sagen, dass die Leute so viel bezahlen müssen und musste dann leider Abstand nehmen. Aber vielleicht, Lars, jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen mehr, vielleicht kommen wir doch mal irgendwie über andere Wege nochmal mal zu Clemens Fritz, weil der ist also, ja, der ist ja voll im Geschäft.
Die Summe, also. Adi, die Summe würde ich ja mal, die Summe würde ich ja mal in Zweifel stellen. Ich glaube, der Clemens würde es für deutlich weniger, macht er das schon auch. Ne? Okay. Aber, aber ich sag mal so, habe ich mitgekriegt, was ein ehemaliger Fußball-Weltmeister, ne, für eine Autogrammstunde nimmt. Da habe ich die Ohren angelegt.
Ja, aber wenn du dann zum Ende deiner Karriere auch nochmal in das Business einsteigst, dann vergoldest du nochmal deinen Abschluss sozusagen.
Meinst du?
Ich weiß nicht. Also Lars...
Ich habe Eurojackpot gespielt.
Okay. Also ich kann nur sagen, Lars, es war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Es war eine große Freude, dich mal jetzt kennenzulernen.
Ein bisschen wie ein Klassentreffen zwischen euch beiden jetzt hören mit euren ganzen Namen.
Lass mal meine Tochter mal, die übrigens auch beim Kika, wie gesagt, mit den Mädchen zu tun hat.
Ja, lustigerweise war meine letzte Frage an Lars. Gehst du nächste Woche zum MDR-Weihnachtsball?
Ach, ich weiß, bei Bällen, da muss man sich immer so einen Schal schmeißen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht sehen wir uns dort. Ihr habt ja auch einen neuen Chef beim Kikan, ganz jungen Menschen. Und interessanterweise ja auch eure alte Chefin, die Astrid Plenk, ist ja jetzt die Landesfunkhausdirektorin. Richtig. Und das muss ich sagen, das hat sich gut angelassen. Also das ist für uns im Haus mal eine ganz neue Erfahrung. Aber dieser frische Wind tut uns im Haus echt gut.
Ja, schön zu hören. Ja, also ich habe gerade schon gedacht, wahrscheinlich könnten wir noch eine Weile weiterreden über den Reformstaatsvertrag zum Beispiel und vieles, was die Öffentlich-Rechtlichen ja betrifft. Aber wir wollen uns ja nicht in eine depressive Stimmung bringen. Deswegen möchte ich mich auch mal bei dir bedanken für das schöne Gespräch.
Wir können das gerne mal bei euch in der Talkshow machen. Weil also wenn ihr mehr Zeit habt, weil ich glaube, das ist abendfüllend und irgendwie auch für die Leute doch schon auch interessant, weil witzigerweise ja auf der einen Seite so diese Haltung, ja Mensch, und Beitrag und Abgabe und so, alles viel zu hoch und die müssen sparen, die feuern das Geld zum Fenster raus. Und wenn du auf der anderen Seite diese Skepsis einerseits nimmst und auf der anderen Seite guckst halt irgendwie, dass die Leute ja schon schauen, Türjournal, Tagesschau bei Instagram, also die Leute nutzen es sehr viel und vertrauen auch nachgewiesenermaßen stark in öffentlich-rechtliche Medien. Also diese Diskrepanz, das lässt sich schon auch super diskutieren.
Naja, zumal wir ja auch in Zeiten leben, wo ich der Meinung bin, dass man eigentlich diesen Informationsauftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen haben, nicht vernachlässigen sollte und keine Formate einstellen sollte. Aber ja, gut, das ist wie gesagt ein sehr deprimierendes Thema.
Es war uns eine große Freude, Lars. Wir wünschen dir ein angenehmes Wochenende. Genieß die Zeit, was immer du noch vorhast, was immer du noch machen möchtest. Ja, und wir behalten dich im Auge sozusagen.
Ich euch auch. Danke für die Gelegenheit, bei euch zu sprechen. Ich habe das wirklich also vorhin nicht so dahin gesagt. Ich lausche das natürlich, habe geguckt, eben, ne, wen habt ihr schon zu Gast gehabt und gehört. Also ich finde, ihr macht das toll. Ihr belebt diese Region und das finde ich eben, darf nie zu kurz kommen. Das ist Ehrenamt und das ist eben Feuer für die eigene Region. Das finde ich super.
So, jetzt sind wir beide hier ganz schön rot geworden. Aber danke schön dafür. Und wie gesagt, du stehst sowieso auf meiner Liste. Also ich würde dich gerne mal zur Talkshow mal einladen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Weil das haben wirklich viele auch gesagt. Ich weiß, der erste war Sven Fischer, der gesagt hat, ich war jetzt schon, keine Ahnung, bei Lanz, ich war hier beim MDR und so weiter. Aber bei dir hat man wenigstens mal Zeit, wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Und die wünsche ich euch die Zeit, Lars. Lass dir gut gehen, alles Gute und bis bald mal wieder.
Vielen Dank.
Ja, ich auch.
Bis danke. Dann. Tschüssi.
Tschüss. So, jetzt haben wir es hier hoffentlich technisch gewuppt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe eine
neue. Du sollst doch mal ein Studio leisten.
Nee, genau. Ich habe ja eine neue Bose-Box, weil die alte ist kaputt gegangen. Vielleicht liegt es auch an der. Aha. Aber Bluetooth ist Bluetooth, wie auch immer.
Du holst dir also vor Weihnachten nochmal neue Geräte. So ein Mensch bist du.
Ja, das hätten wir ja heute nicht aufnehmen können.
Ja, aber die Box hat uns jetzt nicht weiter dabei geholfen. Möchte ich mal behaupten.
Das stimmt allerdings. Aber du hast ja gesehen, ich habe ja auch den Jingle, den Einspieler habe ich ja auch.
Der hat auch geklappt. Also, ist egal.
Aber das ist ja, wir sind eben, das ist ja auch, wir haben ja nicht den Anspruch, des Professionalismus. Wir sind eben auch Amateure im Podcast-Geschäft. Wenn du überlegst, wir machen das hier mit dem Handy, mit dem ordentlichen Rode-Mikrofon und mit deinem Laptop. Mehr ist es ja auch nicht, gell? Wenn du siehst, was andere da machen.
Vielleicht können wir uns das, ich meine, du hast es gesagt, wir haben jetzt 4-jähriges Jubiläum, vielleicht können wir ja mal gucken. Ich habe ja Kontakte zu Radio Frei in Erfurt, da habe ich ja schon mal im Studio aufgenommen. Naja, mal schauen. Wer weiß, wann wir wieder aufnehmen und so. Muss wahrscheinlich erstmal wieder in eine Regelmäßigkeit reinkommen. Aber wir steuern ja auch wieder auf einen doch recht zeitnahen Wahlkampf hin. Haben wir jetzt noch gar nicht mit Lars drüber gesprochen, wie er das so findet. Das über die Weihnachtstage dann natürlich auch, über den Jahreswechsel. Da viel passieren wird und muss. Und wir dann im Februar schon wählen.
23. Februar, glaube ich. Ich habe witzigerweise an dem Tag, als die Ampel geplatzt ist sozusagen. Ich höre ab und zu mal auch ein kleiner Tipp Hotel Matze und da war an dem Tag wirklich Christian Lindner, 2,5 Stunden. Und ich bin eine Stunde gefahren, habe das gehört und an dem Abend hat dann Scholz Lindner rausgeschmissen. Also Aber ich muss sagen, auch das ist jetzt wieder, deshalb auch die Frage an Lars vorhin, also mir war er nicht sympathisch.
Hast du diesen Zeitartikel gelesen? Nee, über den D-Day? Also ja, das war tatsächlich ja, was mein Mann jetzt mal geteilt
richtig,
hat.
Richtig, richtig. Also es kam ja jetzt raus, ich habe Lanz und Precht gerade gestern angefangen zu hören, es kam ja jetzt raus, dass die FDP das schon also vorgehabt hat, die Sache platzen lassen, weil nämlich Precht Lanz arg rügt, weil Lanz den Lindner noch ein bisschen Schutz genommen hat, nachdem die Ampel geplatzt hat. Jetzt sagt er, siehste, die haben das mit Absicht gemacht, die haben das mit Absicht platzen lassen.
Ich habe gestern frei gehabt und da bin ich mal in ein Café gegangen, habe dort Zeitung gelesen. Das ist hier das Café Hilgenfeld, kann ich mal Werbung für machen, weil die sind sehr nett und die legen immer die Zeit aus und auch Süddeutsche und die kann man da kostenlos lesen quasi. Und da habe ich nochmal gelesen, einen kleinen Kommentar von Giovanni Di Lorenzo, der ja Chefredakteur der Zeit ist, der meinte, dieser Artikel über den D-Day, also quasi wie die FDP vorbereitet hat von langer Hand, eben diesen Rausschmiss zu provozieren und quasi die Zerstörung der Ampelregierung. Das ist der meistgeklickte, meistgeteilte, meistkommentierte Artikel seit langem, den die in der Zeit haben.
Ist das so, ja?
Ja, tatsächlich. Und weil Lindner, oder ich weiß gar nicht, nee, ich glaube nicht Lindner, sondern diese andere FDP-Frau, die eigentlich ganz cool ist, die hat ja so einen komplizierten Namen, Stracke. Ihr wisst, wen ich meine. Die hat... entweder sie oder Lindner haben als Kommentar auf diesen Artikel gesagt, ja, wo ist die Neuigkeit? So nach dem Motto, ja, das machen doch alle. Und das habe ich jetzt auch vor kurzem gehört als Kommentar, ja, als ob das die anderen Parteien nicht auch machen würden. Und das, finde ich, ist für mich schon wieder so ein Zeichen, wie wenig Vertrauen ist eigentlich bei den Menschen da in Parteien, in Politiker. Die haben doch keine Chance. Die haben doch keine Chance, wenn das eh egal ist, was die erzählen. Und ich habe ja eben zu Lars auch gemeint, dass du natürlich immer als Politiker und Politikerin anders antwortest. Du sagst es nicht so frei von der Leber weg, wie wir jetzt hier im Podcast, sondern du musst ja bestimmte Sachen einhalten und aufpassen, weil du sonst in der Bildzeitung sofort landest. Landest du wahrscheinlich eh. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der Vertrauensverlust der Bevölkerung ist so groß. Jetzt habe ich gelesen, dass ja hier Pistorius nicht der Kandidat wird für die SPD, sondern Walter Scholz. Ja, schönen Dank, da will ich auch nicht wissen, was das bedeutet. Und von Friedrich Merz will ich gar nicht anfangen. Also ganz ehrlich, das ist alles so katastrophal.
Aber es wird unser neuer Bundeskanzler.
Ach Gott, aber ohne mich bitte. Ohne mich. Heute musste ich an ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, meinem verstorbenen Poetenkollegen, denken. Das heißt Der Panther. Weiß nicht, kennst du das?
Nein.
Da geht es los. Sein Blick ist vom Vorüberziehen der Stäbe so trüb geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Da geht es quasi ja darum, dass der Panther eingesperrt ist. Ne? Und so ein bisschen fühle ich das gerade. Echt? Ich habe das Gefühl, es sind 1000 Stäbe in der Welt. Ich weiß gar nicht, wo du hinguckst. Ich rede ja mit meinem Mann und meinen Freunden sehr oft darüber, ja, wenn das hier alles irgendwie hops geht und AfD zweitstärkste Partei oder am Ende stärkste Partei, wo ziehen wir dann hin? Aber ganz ehrlich, die Flecken werden weniger. Wo willst du hinziehen? Wir haben Trump, wir haben Putin, wir haben Erdogan. Also, keine Ahnung, auch in Europa, finde ich, nehmen die rechtsradikalen Kräfte so stark zu, dass es eigentlich da auch keinen Kommen mehr gibt.
Ja, und du wirst nicht lachen, aber das habe ich unter anderem an dem Abend dann zum Abschluss auch bei der Talkshow an Mario Vogt gesagt. Ich habe gesagt, egal was und egal wie, aber es muss sich jetzt hier gravierend etwas ändern. Es muss sich gravierend etwas ändern. Und zweitens mal, wenn sie es jetzt nicht schaffen in den nächsten 4 Jahren, was zu ändern, dann wird es bei der nächsten Wahl, ich rede jetzt von Thüringen, richtig katastrophal. Mhm. Ja, also jetzt muss... ist der Point of No Return, ist ja Quatsch, aber das ist ja, der Punkt ist erreicht. Also wie du schon sagst, die Unzufriedenheit ist so groß, die Verdrossenheit ist so groß, natürlich auch durch die Bundespolitik und so weiter, dass wenn jetzt nicht sich Dinge gravierend ändern, wenn man jetzt das Volk, ich sage jetzt mal, das klingt wieder so pauschal, wieder mit abholt, dann geht es in eine Richtung, wie in Europa es fast überall
geht. Ja, genau, aber ich will dich da nicht, ich will diesen Spruch jetzt nicht dementieren, aber ganz ehrlich, 4 Jahre sind nichts. 4 Jahre sind nichts in der Politikgeschichte. Lars Sänger hat ja auch von Bodo Ramelow gesprochen. Ich halte Bodo Ramelow für einen sehr fähigen, sehr guten Politiker, der auch, sag ich mal, das Herz an der richtigen Stelle hat und weiß, worauf es ankommt. Und trotzdem ist es ihm ja nicht gelungen, jetzt zum Beispiel dieses Haushaltsloch in Thüringen zu stopfen. Und das hat Lars Sänger angesprochen. Es klingt jetzt nicht so, als hätte da die neue Koalition den großen Masterplan. Und in der Bundesregierung das Gleiche. Also ich bin ja ganz bei Felix Lobrecht, der ganz oft sagt, du müsstest die eigentlich alle mal absägen, komplett die Parteien weg, die ganzen Leute weg, komplett neu einstellen, weil ich habe das Gefühl, die Menschen sind es leid, die Menschen sehnen sich nach einem Umsturz, der ihnen leider nur von der AfD oder BSW geboten wird, weil die mit den radikalen Ideen kommen. Und das andere ist alles so, es schlägt in die gleiche Kerbe. Und ja, ich weiß, damit befinde ich mich jetzt auf einem harten radikalen Kurs, nein, aber nein. Es muss sich was ändern, das lässt sich natürlich leicht sagen, aber du weißt ja selber, wie langsam Veränderungen sich machen lassen. Und das andere wären halt eigentlich Extreme,
die man annehmen muss. Aber die Politik verliert jeden Tag Menschen, sozusagen. Gell? Und diese Menschen haben nur eine Möglichkeit zu zeigen, dass ihnen das nicht passt, und das ist bei der Wahl. Mm. Und das haben sie jetzt gezeigt, schon ansatzweise. Und das werden sie in 4-5 Jahren wieder zeigen, nur viel gravierender noch, wenn es jetzt nicht gepackt wird, das zu verändern. Ja,
kleiner Aufruf an die Menschen. Ihr habt übrigens nicht nur die Wahl als Möglichkeit zu zeigen, wenn euch was nicht passt, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt viele Initiativen, viel Aktivismus gerade bei den Menschen, selber was anzugehen. Wir haben es gehört, es gibt Stiftungen, es gibt auch Möglichkeiten, vielleicht mal Beziehungen zu knüpfen oder zu sagen, ja, ich will da mal sprechen, ich will mir das mal erklären lassen und so. Also mein Gedanke ist dann immer, ja, lasst es doch nicht an euren Mitmenschen auszusagen, eine Partei zu wählen, die quasi die Demokratie komplett kippen will und das Land vor die Wand fahren möchte, sondern guckt euch in eurem Umfeld um, wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, die Dinge zu ändern, die ihr ändern wollt. Also was stört euch denn genau und wer kann daran was ändern? Und dann zu versuchen, das selber zu ändern, das ist, glaube ich, der Weg, auf den wir zusteuern.
Und das kann jeder in seinem kleinen Kosmos, kann das jeder für sich machen, gell? Weil ich weiß ganz genau, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich Dinge in meinem Kosmos verändern kann, durch Kraft meiner Wassersuppe, aber andere Dinge eben auch nicht. Mhm. Und damit muss ich mich auch abfinden. Das muss ich eben auch akzeptieren. Das ist nicht immer schön. Es ist jetzt auch wieder so, dass auch im Unschuld-Heinig-Kreis, auch in den neuen Landrat, natürlich, der muss jetzt sparen ohne Ende. Der muss noch 8 Millionen, muss er noch einsparen. Und unter anderem wollen sie auch die Finanzen für die Schulsportwettbewerbe natürlich einsparen. Und da sind wir jetzt natürlich wieder im großen, ich will nicht sagen im Konflikt, aber suchen nach Möglichkeiten und Ideen, wie wir das trotzdem hinbekommen. Denn wenn du überlegst, ich brauche im Jahr 30.000 Euro für ungefähr, knapp 30 auch Veranstaltungen ungefähr, Schulsportveranstaltungen. Im Unschuld-Heinig-Kreis können die meisten Schulen die dritte Sportstunde gar nicht absichern. Es gibt Schulen, die machen nur noch eine Stunde Sport pro Woche, und es gibt Kinder, die wirklich nur in dieser einen Stunde pro Woche sich bewegen. Jetzt musst du sagen, wissen, eine Stunde hat 45 Minuten, eine Schulstunde. Jetzt gehen einige noch zur Sporthalle, dann müssen sie sich noch umziehen in Sportzeug, dann müssen sie sich wieder zurück umziehen. Also kann es sein, dass Kinder wirklich einmal pro Woche 25 bis 30 Minuten Zeit für Bewegung haben. Die WHO sagt übrigens, eine Zeitstunde pro Tag braucht ein Kind, um gesund zu bleiben. Hm. So, und wenn es dafür nicht 30.000 Euro gibt, dann frage ich mich ernsthaft, was sind unsere Kinder noch wert? Das ist doch. Hm. Aber natürlich kann ich auch den Landrat verstehen, der jetzt im Wahlkampf gesagt hat, unser Kreis muss auf solide Beine gestellt werden. Wir müssen Finanzen jetzt, wir müssen Stellen streichen, wir müssen über 100 Stellen streichen. Natürlich, ich habe ihm auch geschrieben, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das ist natürlich kein schöner Job, den er jetzt machen muss. Aber er muss ihn machen, das kann ich verstehen, aber ich hoffe mal, dass wir Lösungen finden, um da auch dafür das hinzukriegen, weil das wäre doch schlimm, wenn wir uns auch das nicht mehr leisten können.
Ja, das ist spannend, dass dieses Prinzip Sparen, ich sag mal, am Ende ist ja das, was die Ampel auch gekippt hat, ist ja, dass Lindner an der Schuldenbremse festhalten wollte und Scholz eben nicht. Aber dass das Prinzip Sparen einfach gerade auch sich so durch alle Bereiche zieht. Also du sagst das im Bereich Sport bzw. Schule ist Sparen angesagt. Bei mir MDR-Kika auch ganz groß Sparen. Ich musste gerade nochmal nachschauen, welche Funktionen eigentlich der Mensch hat, der beim letzten Kika-Meeting, als der neue Kika-Chef quasi vorgestellt wurde, der Roman Torg, das ist der Verwaltungsdirektor vom MDR, der Herr Ludwig, der hatte dann unserem ehemaligen Kika-Chef, also der das jetzt vertretungsweise gemacht hat, hatte der eine Flasche Wein überreicht und hat aber auch gleich gesagt, das hat er aus eigener Kasse bezahlt. Nicht, dass hier irgendjemand denkt, dass wieder die Intendanten, das fand ich ganz witzig, dass er da diese Anspielung gemacht hat.
Ja, aber andererseits hast du es ja auch mitbekommen, die AfD wollte das ja alles abschaffen, gell, sozusagen. Mhm. Gell? Aber wenn du dir mal die Gehälter der Intendanten anschaust, aber da geht ja auch einiges ganz schlimm schief. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das ist so ähnlich, wenn du jetzt hörst, VW, ich glaube, die müssen jetzt fast 5.000 Stellen streichen. Ford hat, glaube ich, gestern auch gesagt, knapp 2.000 Stellen. Mhm. Und die Vorstände zahlen sich Millionen Honorare aus und aus den Gewinnen raus. Wo ich sage, ja, jetzt kann man sagen, das ist halt Kapitalismus, das ist halt Marktwirtschaft, gell? Aber man denkt jetzt darüber nach, dass die Angestellten auf Gehalt verzichten und so weiter. Und ich sage, ey, das ist ja irre eigentlich.
Ja, und ist es nicht sogar so, dass VW auch von der Regierung jetzt Unterstützung verlangt wird oder so? So nach dem Motto, ja, wir schaffen ja Arbeitsplätze. Nein. Ja, ja, ich durchsteige das auch nicht alles, sage ich dir ganz ehrlich. Da ist meine Unwissenheit jetzt
ja, auf jeden bei Fall mir auch mal, aber,
offengelegt.
Aber weil, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich sage, dass ich kann das lesen, ich kann das hören, aber ich kann selber nichts daran ändern.
Ja. Ja.
Natürlich, in Langensalza gibt es Borbet, das ist einer der größten Zulieferer für Felgen und so weiter. Und die wird es mit Sicherheit auch betreffen, weil die ganzen Zulieferer von den Autofirmen sind natürlich auch betroffen. Also das geht natürlich in die Tiefe auch in die Region rein, wo das zu spüren sein wird. Aber wir sind in einer Phase der großen Veränderung. Und ich glaube, so gut wie 2015, 2016, 2017, so gut wird es uns nie wieder geben. Also manchmal muss ich wirklich sagen, ich beneide dich manchmal nicht um dein, ich beneide dich schon um dein Enkelkind, weil es natürlich ein tolles Mädchen ist, aber was dieses Mädchen noch,
dein Enkelkind?
Mein Enkelkind, genau, deine Tochter, was die noch vor sich hat und mit was die noch umgehen muss, das wird noch hartes Stück Leben sein.
Tatsächlich, vielleicht auch nochmal kleine Werbung in eigener Sache. Ich mache nächste Woche Sonntag, halte ich nach langer Zeit mal wieder eine Lesung im Nerli, Café Nerli in Erfurt. Da gibt es einen kleinen Adventsmarkt vom Blaumachenverein unter anderem organisiert und vom Nerli werden Bilder ausgestellt, die kann man ersteigern und es wird quasi eine Lesung von den Texttäkchen geben und da gehöre ich auch dazu. Und ich soll einen Text schreiben, der auch gerne latent politisch sein darf.
Oh.
Und da habe ich, also ich werde den nicht nehmen, aber ich habe auch angefangen mit einem Text, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ist es mir eigentlich als Kind ergangen, welche Ereignisse haben euch, dich und Mama, erschüttert und wie habt ihr es geschafft, die quasi an mir vorbei passieren zu lassen, so wie ich es gerade mit meiner Tochter auch erlebe. Ne? Ich habe da gedacht, also mein Mann hat sofort gemeint, ja, Jugoslawienkrieg. Ja, nichts davon mitgekriegt als Kind. Ich musste dran denken an das Attentat im Gutenberg-Gymnasium. Ich glaube, das hat wirklich was. Und das habe ich auch erlebt. Also das ist jetzt nicht an mir vorbeigegangen. Und dann natürlich das World Trade Center.
Ja.
Das waren so die großen Sachen, die ich mitbekommen habe. Aber keine Ahnung, was parallel noch alles lief, was ihr noch so erlebt habt, in den Nachrichten gehört habt und wo ihr euch vielleicht auch Sorgen gemacht habt um die Zukunft und wie das alles weitergeht.
Naja, Eltern wollen ja grundsätzlich eigentlich alles Unschöne von ihren Kindern fernhalten. Gell? Natürlich bist du auch als 10, 12, 14-Jährige in einer anderen, wie sagt man heute, in einer anderen Bubble als ein 30, 35, 40-Jähriger. Und natürlich nehme ich heute viele Dinge viel, viel bewusster wahr als damals. Weil sie mich damals auch nicht interessiert haben. Also als 16-, 17-Jähriger, ich wollte Mädels kennenlernen, ich wollte Sport machen, ich wollte Party machen, ich wollte Spaß haben. Also, und da war mir scheißegal, ob in Tschernobyl irgendwas hochgegangen ist oder was passiert ist. Das war mir eigentlich Wurst. Ja. Ja, so. Und es kommt aber auch dazu, weil wir natürlich auch in der Talkshow über Vergangenheit, über die DDR geredet hat, weil ja immer wieder auch es passiert, dass die DDR auch so verherrlicht wird. Und ich bin eigentlich ein großer Gegner dieser Verherrlichung, weil ich natürlich sagen kann, ich hatte eine tolle Kindheit in der DDR. Ich war 25, als die Wende passiert ist. Ich bin sehr, sehr dankbar dem großen Chef da oben, dass ich die DDR erleben durfte, aber auch jetzt, dass Deutschland erleben durfte. Das ist, meine Oma hat immer davon geträumt und hat immer gesagt, es wird passieren. Und wir haben immer gesagt, es wird niemals passieren, denn ich durfte es erleben. Aber ich war natürlich in einer glücklichen DDR-Zeit, weil meine Eltern mich geschützt haben vor all den Dingen und weil ich keine Verantwortung hatte groß. Mein Leben war vorgezeichnet. Ich wusste, ich gehe bis zur 12. Klasse, ich mache Abitur, so gut wie ich es hingekommen irgendwie. Dann musste ich leider Gottes in dieser scheiß Nationalen Volksarmee gehen. Das war natürlich nicht so gut, aber das musste ich. Und danach bin ich zum Studium gegangen. Dieser Weg war vorgezeichnet.
Das ist spannend, dass du das so sagst. Es ist die Biografie von Frau Merkel erschienen unter anderem. Vielleicht auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für manche Personen. Freiheit heißt es, glaube ich. Und da sagt sie auch genau das, also dass sie ist ja auch in der DDR aufgewachsen und dass sie dass sie zu dem Menschen werden konnte, weil ihre Eltern am Ende auch Schutzräume gebaut haben und sie zeichnet das so ein bisschen auf, was da eigentlich alles los war, was sie aber nicht mitbekommen hat, weil ihre Eltern es geschafft haben, sie auch ein bisschen davor zu schützen und ihr eben Raum zu geben, sich zu entfalten. Das ist natürlich auch die große Kunst und auch wieder am Ende ein großes Privileg, ne? Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, das dann auch finanziell oder ja, sozial zu stemmen.
Definitiv, aber wie gesagt, ich hatte selber keine Kinder und das hat sich dann geändert, als du dann kamst. Du bist ja auch sozusagen ein Wendekind sozusagen. Wir kamen aus Berlin wieder, als du entstanden bist sozusagen.
Ja, weiß, too much information.
Ja, ich weiß. Aber, und dann hat sich für mich die Welt wirklich geändert, weil ich dann Vater war. Gell? Natürlich unvorbereitet, wie jeder Vater unvorbereitet, wie jede Mutter unvorbereitet ist. Gell? Und dann kamt ihr Und dann habt ihr das wahrscheinlich auch wieder ganz anders wahrgenommen, gell? Das ist auch völlig klar. Aber wie gesagt, heutzutage mit Rückblick muss ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Aber wenn du dann deinen Onkel Konstantin ansiehst, der dann seinen Sport nicht international betreiben konnte, weil ihm die Stasi das nicht gewährt hat, obwohl er einer der Besten war, dann ist natürlich, und wenn ich auch wieder immer sehe, ich habe jetzt auch zum Mauerfall-Jubiläum so viele Dokumentationen wieder gesehen, was auch los war, als die Züge von der Prager Botschaft, es war ja nicht nur einmal, es ist ja glaube ich 3 oder 4 Mal sind der Züge dann gefahren von der Prager Botschaft, sind ja immer wieder, die Prager Botschaft wurde immer wieder belegt, und dann haben versucht, Leute an den Bahnhöfen zu stehen, der Zug ist ja durch die DDR gefahren, und du siehst auch diese Videoaufnahmen, und die haben Leute haben dann an der Bahnstrecke gestanden, und die Stasi-Polizei haben diese Leute zusammengeprügelt, hat sie auf die LKWs geschafft, hat sie in Gefängnisse gebracht, hat sie stundenlang nackt an der Wand stehen lassen und hat auf sie eingeprügelt, wo ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch nicht euer, weil die Leute da standen und den Zug sehen wollten und vielleicht die Möglichkeit gesehen, da eventuell aufzuspringen, wo der Zug restlos überfüllt war. Aber da sage ich mir, DDR war ein gnadenloser Unrechtsstaat, Schluss, aus, Ende. Wie gesagt, es hat aber nichts damit zu tun, dass ich und meine beiden Brüder auch eine Schönheit Kindheit in der DDR hatten. Ja. Wie gesagt, Konstantin wird es vielleicht ein bisschen anders sehen, weil er natürlich dann durch das System des Staates gezwungen wurde, den Staat zu verlassen, nicht wissend, dass kurz darauf dann die Mauer fällt. Aber ja deshalb bin ich da mal sehr vorsichtig. Aber ja, und Mario Vogt hat es auch sehr, sehr drastisch geschildert, wie sein Opa 1953 zwangsausgesiedelt wurde. Und das Einzige, er hatte, glaube ich, 2 Stunden Zeit, sein Zeug zu packen, und hat unter anderem ein Bild mitgenommen, was bei Mario Vogt jetzt noch im Haus hängt, das Bild des Opas damals, was er noch mitnehmen durfte. Also ja, das ist immer sehr unterschiedlich zu betrachten. Aber das
sind viele große Themen, über die wir wahrscheinlich noch sehr lange
reden
können.
Richtig, richtig. Aber was ich natürlich nochmal sagen möchte, wir haben ja kurz über die Talkshow erzählt, auch mit Lars. Also danke nochmal nach draußen. Das Feedback dieser Talkshow war überragend. Und ich habe es gar nicht so wahrgenommen, weil wie gesagt, als ich dann fertig war, Silvio Heinevetter auch, absolut coole Socke, muss ich eigentlich sagen. Aber der kam ziemlich gestresst an. Er ist ja auch Vater eines kleinen Kindes. Und ich wusste gar nicht so richtig, wie er so drauf ist. Aber ich glaube, irgendwann ist er dann auch locker geworden und war eine echte Bereicherung für den Abend. Und Maria Manka, total angenehm, die macht ja auch den Sport im Mittagsmagazin und so weiter, auch Medien erfahren mittlerweile. Und das war eine Runde, die scheinbar den Zuschauern, also ich habe noch nie so viel Feedback bekommen, und die alle gesagt haben, das war sensationell. Mein bester Freund Kai, der auch mein größter Kritiker ist, ich kam dann runter und sagte zu mir in den ersten Satz, das war die beste Talkshow ever. Also das, und wie gesagt, Kai ist wirklich einer, das mag ich auch so an ihm, der mir auch dann sagt, was ihm nicht gefallen hat. Und das auch, dafür liebe ich
ihn ja auch. Gibt es denn die Talkshow inzwischen zu sehen online? Habt ihr das schon geschafft?
Gut, dass du sagst. Der Kameramann hat jetzt viel Zeit, also nicht viel Zeit gehabt. Der muss ja nebenbei, das macht er alles ehrenamtlich auch noch, der schneidet den Film jetzt zusammen. Wir haben ja 2 Stunden 50 aufgenommen, der schneidet den Film jetzt zusammen. Sobald das rauskommt, sage ich euch Bescheid, aber ich vermute mal, es wird Anfang nächster Woche sein. Ihr könnt auf krause-höchstpersönlich gehen, da sind auch schon Bilder eingestellt von der Talkshow. Christian König, auch hier nochmal ganz lieben Dank, der super Fotos macht, ist auch kein professioneller Fotograf, aber macht das für mich immer. Danke, Christian. Und der Dirk macht den Film, und der wird so eine halbe Stunde, 40 Minuten haben.
Ist immer schwierig. Das Beste
dann. Ja, ist aber wirklich schwierig. Also wir haben uns früher zusammengesetzt und haben dann wirklich gesagt, das will ich reinhaben. Aber Dirk ist jetzt mittlerweile auch so erfahren, dass ich sage, pass auf, du warst dabei, du weißt, was gut war und was nicht gut war. Und schneidest zusammen, eine schwierige Aufgabe. Ich hoffe mal, dass der Film nächste Woche rauskommt. Da könnt ihr euch mal reinschauen, weil ja viele auch nicht da sein konnten. Wir hätten, glaube ich, noch 100 Karten mehr verkaufen können, aber es war restlos ausverkauft. Aber also, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist, weil es war auch für mich auch eine Riesenlast. Ich merke auch wieder, und das habe ich in einigen kleinen Videos schon gesehen, ich quatsche einfach viel zu schnell. Ich war aufgeregt ohne Ende.
Das könnt ihr ja mal bewerten, nachdem ihr mit diesem Podcast gehört
habt. Und quatsche viel zu schnell. Ich habe eine rote Birne. Heinevetter schrieb am nächsten Tag, Hardy, es war auch ziemlich warm auf der Bühne. Ich sage, ja, das auch, aber daran lag es nicht. Ich war einfach, du hast mich ja auch gefragt dann, witzigerweise, und ich habe es ja auch auf der Bühne gesagt. Natürlich war ich unglaublich aufgeregt, weil ich weiß an so einem Abend nicht, wie es ausgeht. Ich weiß, dass es nicht schlecht ausgehen kann, weil die 3 Leute, die ich eingeladen hatte, sprachen dafür, dass es eigentlich gut wird. Aber dass es so gut wird, dass die 3 auch so gut zusammenpassen, und Sport funktioniert eigentlich immer. Also das war eine coole Geschichte.
Also wir haben uns ja jetzt hier alle gegenseitig viel Honig ums Maul geschmiert, aber ohne den Aspekt, ich habe das Gefühl, dass Lars Sänger auf jeden Fall aber auch ein guter Kandidat wäre für die
Talkshow. Steht auch schon auf meiner Liste.
Hatte ich auch schon auf meiner Liste. Also der verbindet ja auch gut, weil du hast ja oft PolitikerInnen zu Gast. Hast du schon mal eine Politikerin zu Gast gehabt? Nee, gell? Oder nee, eigentlich immer nee. Politiker. Wird vielleicht mal Zeit. Und jemanden aus dem Sportbereich. Und er ist ja nun in beidem sehr, sehr affin. Ich glaube, das würde wahrscheinlich gut matchen. Ich erinnere dich nur ganz kurz an die Zeitmarke. Wir haben noch eine andere Datei. Also okay, wir sind schon ein bisschen drüber.
Also ich will nur sagen, es ist immer wieder schwierig, Frauen zu bekommen. Ich habe mich bei der Mariama so gefreut, weil ich hatte mit ihr schon mal eine andere Veranstaltung in Winterberg. Und die ist ja an dem Tag mit dem Zug nach Langensalza gefahren, hat dann geschlafen, am nächsten Tag mit dem Zug wieder zurückgefahren.
Dass sie angekommen ist.
Völlig unproblematisch, das war auch total angenehm und die hatte auch unglaublich viel zu erzählen von ihrem Olympiasieg und so weiter.
Wie wär's mit Katja Wolf? Zu dir einladen?
Klar. Aber ich möchte eben nach wie vor bleibt die Talkshow eine Unterhaltungssendung. Mario Vogt hat ja an dem Abend gesagt, sagen Sie mal, Herr Krause, eigentlich haben Sie mir gesagt, es wird eine ganz lockere Geschichte, wir reden nicht immer so. Weil viele Leute mir vorher geschrieben haben, gesagt, Hardy, du musst ihn das fragen. Da habe ich gesagt, Herr Vogt, wissen Sie was, wenn ich jetzt das machen würde, brauchen wir jetzt eine Dreiviertelstunde, um die ganzen Fragen vorzulegen. Aber die meiste Frage war, wie ist sie denn, die Sarah Wagenknecht? Und dann hat er gesagt, Herr Krause, anstrengend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Frau Wolf das auch unterschreiben würde inzwischen.
Das wird sie aber nicht so
aber
sagen.
Aber das wird sie nicht so sagen, nein, um Gottes Willen. Aber ist natürlich auch, also ich weiß, Unterhaltungsformat, bla bla, aber als Plattform ist es natürlich super, um zu sagen, hier ist mal eine Bühne. Also vielleicht ist das sogar was, wo du für die nächste Talk schon mal drüber nachdenken kannst, ob man tatsächlich mal Publikumsfragen zulässt. In einem bestimmten Zeitrahmen. Also so viele Möglichkeiten, mal an Politiker und Politikerinnen ranzukommen und zu sagen, ich weiß, es sind nicht nur Menschen aus dem politischen Spektrum da, aber der Bedarf ist ja scheinbar aber gegeben. Weißt du, und das passiert immer im Wahlkampf und so. Aber
weißt du, was ich dir entgegne? Bei der Talkshow ist das Schöne, und das war ja auch so, übrigens dein Opa und deine Oma auch, die sind ja alle noch da. Du kannst dich mit denen hinsetzen. Mm. Mario Vogt hat mit vielen Leuten gesprochen, Silvio Heinefetter auch. Und das ist das Schöne in der Talkshow. Stimmt. Und deshalb, weil viele fragen, macht doch mal einen Livestream oder sowas. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte schon, dass die Leute, die haben ja 25 Euro bezahlt, die kommen, dass die das auch hautnah haben. Das passiert, glaube ich, auch. So, und jetzt müssen wir langsam mal zum Abschluss kommen. Ja. Machen wir dieses Jahr denn eigentlich noch einen Podcast?
Weiß ich nicht. Also vom neuen Jahr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch was wird, weil es immer sehr eng ist.
Wir haben aber auch, du weißt, ich erinnere mich immer, das Januar, Angebot, Februar wäre das. Dass vielleicht dann das neue Ministerpräsidenten mit dem Podcast zu machen.
Das mal stimmt. Sehen. Also gerade in der Wahlkampfzeit wäre das natürlich nochmal spannend.
Wir legen uns jetzt mal nicht fest, aber ich wäre schon schön, wenn wir dies noch einen machen können. Vielleicht können wir auch zwischen den Tagen machen, müssen wir mal sehen.
Bevor du jetzt hier, ich weiß nicht, ob du den Abspann gerade raussuchst, wahrscheinlich nicht.
Nein,
du musst wirklich aufpassen. Das war ernst gemeint mit der GEMA. Also,
aber ich würde trotzdem, ich kann nicht anders jetzt mal, ich würde das trotzdem.
Gut, aber dann, ich lege das alles in deine Hände, weil wenn wir da verklagt werden, dann gut, okay.
Weil, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, er moderiert das auch so an, der Max Mutzke, dass eben die Liebe zu Kindern was Besonderes ist, weil sie ist bedingungslos. Und vielleicht können wir mal kurz mal einfach mal reinhören.
Na klar bin ich da für dich. Natürlich bin ich stark für dich. Auf jeden Fall warte ich und schlafe nicht. Lass die Türe auf für dich, Essen noch auf dem Tisch. Halt das Bett warm für dich, ich sing für dich. Wenn du lachst, dann freue ich mich. Und wenn du kämpfst, dann hoffe ich. Wenn du weinst, dann tröste ich dich, bis du ruhiger bist. Wenn du fliegst, applaudiere ich. Wenn du fällst, dann fange ich dich. Wenn du schwimmst, dann schaue ich dir nach, bis du angekommen bist. Bis du angekommen bist. Und wenn du Zweifel hast, halte ich dich, wenn du es brauchst, verschwinde ich. Wenn es so weit ist, dann lasse ich dich gehen. Und du sollst wissen, ich bin immer, für immer und immer, für immer. Ganz nah für dich, ganz da für dich, ganz wahr für dich.
Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist ja für mich auch mal eine schöne Gelegenheit, einfach zu sagen, dass ich mich total freue, dass wir das machen, dass ich freue, dass es dich gibt, dass es deinen Bruder gibt. Und ja, das ist schön. Zu einfach.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe sehr, dass die dann nicht rausgeht.
Nein, es ist irgendwie, wir haben das gestern live gehört und wir haben es heute auf der Rückfahrt noch mal im Auto gehört und meine Freundin hat ja auch einen Sohn und das ist schon, Es ist die Liebe zu den Kindern ist bedingungslos. Es ist einfach so. Mhm. Und ja, auch wie er gerade gesungen hat, auch loszulassen manchmal. Du weißt ja auch, wie schwer mir das gefällt, wie schwer mir es fällt, auch bei deinem Bruder ab und zu mal loszulassen und ich da auch viel lernen musste. Ja, natürlich seid ihr jetzt schon älter oder erwachsener. Aber ja, ich wollte es einfach nur mal so. Es passt auch, glaube ich, so ein bisschen zu Weihnachten.
Ja, das stimmt. Ist ja die Zeit der Familie auf jeden Fall.
Ja, dann freuen wir uns mal. Jetzt ist diesen Sonntag noch, der Totensonntag. Und danach dürfen wir schmücken. Und danach geht's los.
Ich schmück schon vorher. Okay. Ich bin da rebellisch. Ja, aber du hast recht. Dann können wir ja auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen schon mal eine schöne, besinnliche, ruhige, entschleunigte Weihnachtszeit hoffentlich wünschen. Auch wenn das alles so verrückt ist in der Welt und ich nicht das Gefühl habe, also gefühlt ist einfach zu viel noch passiert zum Ende des Jahres, wo man eigentlich schon sagt, okay, ich schließe ab. Aber ihr werdet das Beste draus machen. Guckt, achtet aufeinander, passt auf euch auf und kommt gut in das neue Jahr. Und dann hören wir uns vielleicht im Januar oder Februar wieder, würde ich jetzt einfach mal so
sagen. Ja, ich würde es aber trotzdem nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht dieses Jahr nochmal hören. Aber wir wollen uns auch nicht festlegen. Aber du hast das schon sehr schön gesagt, was wir eigentlich jedes Jahr sagen. Nehmt euch zurück, macht's ruhig. Aber jetzt geht's schon los, Weihnachtsgeschenke und so weiter.
Stimmt, ich wollte dir noch sagen, was ich mir wünsche.
Na, das kriegen wir auch noch.
Ich habe heute diesen Kaffeebecher in der Stadt vergessen und bin dann schnell nochmal zurückgegangen, um den zu holen. Davon wünsche ich mir gerne noch einen zweiten.
Okay, den hast du doch auch von mir bekommen.
Ja, den habe ich auch von dir bekommen.
Also, liebe Leute da draußen, war schön, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, es war nicht so langweilig und genießt die Zeit.
Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne, wie ihr das Interview fandet. Und
dann, den ersten Schnee haben wir ja schon gesehen, gell?
Hast du das? Stimmt. Also das ist leider nicht liegen geblieben, aber war schön anzusehen. Aber,
und ich glaube, auch für dich jetzt mit deiner Tochter wird das Weihnachten auch immer was Besonderes werden, weil ich glaube...
Ich liebe ja Weihnachten so schon, aber mit ihr ist es einfach nochmal so... Es staunt halt auch über alles so. Jedes Leuchten, jedes Licht so vorhin in der Stadt.
Aber das ist doch das Schöne, oder? Ich glaube, Weihnachten mit Kindern und ohne Kinder ist ein ganz großer Unterschied hier, gerade die kleinen Kinder. Das ist schon...
Habe ich früher schon oft gehört und nicht geglaubt, aber inzwischen denke ich mir doch, die macht vieles auch einfach schöner und angenehmer in meinem Leben.
Das ist der Zauber von Weihnachten.
Der Zauber der Kinder.
Schicken wir euch jetzt in den November. Lasst es euch gut gehen. Schöne Weihnachtszeit. Liebe Grüße. Tschüss.